Hallo und herzlich willkommen zu Folge 32 von Ready for Review, aufgenommen am 1. September 2022 und wie immer mit dabei die seichte Sandra.
Das war jetzt echt harmlos, Daniel.
Habe ich dir gesagt, dass es harmlos wird, ja?
Ja. Nur weil ich meine Downton Abbey-Phase mal hatte.
Nicht Downton Abbey, das ist verzeihbar.
Also, liebe Hörzuhörer, so 2 Sekunden vor Aufnahme-Button habe ich den Daniel gesteckt, dass ich zur Erholung mir eine Staffel Bridgerton reingezogen habe und er war total schockiert gewesen.
Die zweite, das heißt, das ist jetzt nicht mal das eine, dass du da irgendwie versehentlich auf Netflix ausgerutscht bist, sondern...
Ja, und weißt du, wann ich die erste Staffel geschaut habe? Das war irgendwie 2020 im Lockdown. Und die habe ich, glaube ich, sogar mit Axel zusammen geschaut. Ich glaube, das war Lockdown und wir hatten Netflix schon fast zu Ende geschaut.
Netflix zu Ende geschaut? Oh Gott. Ja, das ist unmöglich, Netflix zu Ende zu gucken.
Also, aber ich hoffe, du machst trotzdem weiterhin mit mir Podcast, nur weil ich mal eine Bridgerton-Phase hatte.
Ich sag mal so, es ist jetzt schon mal ganz gut, wir haben ja jetzt quasi einen Monat Pause.
Jetzt kannst du dich davon einen Schock erholen.
Ja, da kann ich das vergessen wieder, weißt du, das ist ja...
Ja.
Ja, und ich habe Zeit, dann selber Bridgerton zu binge-watchen. Ich muss nur beide Staffeln angucken.
Ja, dann nehmen. Ja, wir können gerne mal darüber eine Folge machen und darüber uns unterhalten. Aber dann musst du dafür die 2 Staffeln anschauen.
Ja, liebe Hörer, wenn ihr das unbedingt wollt, dann schreibt uns doch auf Mastodon, auf Twitter, per Kontaktformular oder im Discord.
Ja. Aber gib es zu, ich hatte das geschockt, weil ich dann gesagt habe, nach Bridgerton habe ich mir eine Staffel 4 auf The Walking Dead reingezogen.
Nee, das war okay, das war mehr Sandra. Also, dass du das guckst, das habe ich mir schon gedacht.
Ja, aber ich hatte halt... Hat meine Bridgerton-Phase gehabt. War aber interessant gewesen. Aber das können wir uns ja aufheben, wenn wir die Bridgerton-Folge machen.
Genau, die Folgen. Wir werden dann nämlich jede Folge einzeln besprechen.
Und Daniel, das willst du dir antun? Das bedeutet aber, dass ich mir dann auch nochmal das angucken muss. Das ist mir dann doch zu viel.
Ja, wir müssen das dann intensiv besprechen. Also so wirklich so Szene für Szene und so, ja. Dass dann jede Folge länger dauert als die eigentliche Folge.
Oh, weia. Da gab es auch so einen Podcast, der die Matrix-Filme Minute für Minute durchnimmt.
Ja, stimmt. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt, aber den gab es. Also, aber es gibt so ein paar. Also es gibt, ich kenne auch andere Podcasts, die für Rezensionen von Filmen länger brauchen, als der Film dauert. Ja.
Ja, aber ich suche mal den Podcast mal raus. Und schon habe ich hier eine To-Do-Liste hier.
Guck
mal.
Und was zu tun, wenn du jetzt weg bist, ne? Das ist jetzt ja Monatszeit.
Naja, ich bin noch nicht so, was heißt zu tun? Also, ich würde die Zeit nutzen in der Bahn, um halt unsere Shownotes mal fertig zu machen, damit du nicht so viel zu tun hast, wo ich weg bin.
Ich muss ja erstmal schneiden.
Ja, aber ich dachte, ich erhöhe den Druck mal, wenn ich schon mal die Shownotes fertig habe.
Ach, oh Gott, die Shownotes vor der Folge? Da kann ich ja gar nichts rausschneiden.
Das ist mal ein Trick, ne?
Ja, das ist clever. Aber da ich ja die nachbearbeite, habe ich da ja nochmal...
Ja, da hast du nochmal die Chance, nochmal das anzupassen. Das hast du recht.
Ja.
Ja.
Und schon erscheinen Karten hier auf unserem Board. Aber zu eurem Glück, liebe Hörer, kein Bridgerton. Das würde ich auch wieder löschen.
Nein. Wie gesagt, ich habe das Minute vorm Aufnehmen erwähnt, dass ich das jetzt mir die Woche reingezogen hat. Eigentlich habe ich Freizeit, aber davon merke ich irgendwie nichts.
Ja, und jetzt frage ich mich, weißt du, die Leute, die uns hören, auf der Arbeit, joggend, auf der Couch, im Auto oder Zug, ob das gefährlich ist, solche Offenbarungen. Ne? Wir müssen ein bisschen Rücksicht nehmen.
Naja, ich meine, die hatten ja schon mehrere Schockmomente in diesem Podcast. Der erste Schockmoment war gewesen, wo ich erzählt habe, dass ich gerne Autos fahre und mich damit auskenne.
Nee, das Auto fahre ich, das war irgendwas anderes. Dass du voll der Auto-Nerd bist, war das doch, oder?
Also ja, genau. Da warst du total schockiert.
Das hat mich sehr überrascht. Ja.
Ja. Macht aber nichts. Siehst du, so ist die Sandra immer nur für eine Überraschung gut.
Ja, eben, deshalb machen wir das ja. Ne? Und wir sind erst bei Folge 32. Wartet mal ab, was in den nächsten 320 Folgen noch alles rauskommt.
Naja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt geoutet, dass ich Bridgerton gesehen habe.
Ja.
Ja. Macht aber nichts.
Ja.
Ja. So, wir haben, obwohl wir die letzte Folge vor 3 Tagen aufgenommen, ihr hört sie wahrscheinlich erst in 4 Wochen, haben wir nochmal reinbekommen, wie wir gehört werden. Und eigentlich total witzig, beim Wäschefalten.
Ja.
Und wir werden auch gehört als Gute Nacht Geschichte.
Also, Teile von uns.
Nein, nein, du kommst dann auch vor in dieser Gute Nacht.
Ja, aber ich glaube, ich bin nicht der Grund.
Doch, doch.
Ja.
Das ist ja aber jetzt echt wirklich ein Insider. Nein, ja. Also du kommst auch vor.
Ja gut, das ist, also ich hoffe.
Du wirst nicht übersprungen.
Das wäre es ja noch, wenn ich rausgeschnitten würde, weißt du, wenn im Internet Ready for Review ohne Daniel da.
Nein, nein. Ja. Also, ja. Also ich fand Wäschefalten und als Gute Nachtgeschichte fand ich auch sehr nett. Vor allem Wäschefalten, das würde zu dem passen, wie ich meine Podcasts immer höre.
Echt, beim Wäschefalten?
Beim
Bügeln, ja, das habe ich auch schon.
Naja, also ich habe eher beim Socken sortieren lassen.
Ja, wobei, da habe ich mir angewöhnt, ich falte die Socken schon fertig, wenn ich sie abhänge.
Nee, das passt nicht, weil die schon unsortiert in die Wäsche landen.
Ja, die nicht zuweisbaren, die landen ja dann in so einem Extrahaufen, der muss dann nachher nochmal nachbearbeitet werden.
Ach so.
Ja.
Ja, bei uns ist der Haufen aber sehr recht groß. Ich brauche so ungefähr so eine, ich sammle auch über Wochen diese Berge und dann wird sie dann innerhalb von der Podcast-Folge abgearbeitet.
Ja, also Podcast ist auch, auch für Bügeln und sowas echt gut. Jetzt gerade ist das ein bisschen schwierig, weil wir ja so mitten im Umziehen und Packen sind und da ist Platz immer so knapp, aber ja.
Ja, und als Gute Nachtgeschichte kann ich es auch gut verstehen, denn ich höre immer zum Runterkommen auch immer eine Viertelstunde vom Einschlafen auch irgendeinen Podcast und da habe ich so ein Auto aus und dann nach Viertelstunde macht er halt von automatisch aus.
Viertelstunde ist das bei euch? Also bei uns ist immer, wir sind Hörbuchhörer und dann ist immer 1 Stunde. Und ich bekomme, für mich ist jeden Abend, wenn ich wieder was höre, komplett neue Welt, weil ich 55 Minuten verschlafen habe.
Nee, also ich lese gerne und dann halt, wenn ich das Licht ausgemacht habe, dann hole ich mir noch eine Viertelstunde Podcast rein. Und dann bin ich.
Da musst du auch die richtigen raussuchen. Darfst ja nichts holen, was dich dann irgendwie noch zum Nachdenken oder bringt oder dich erzürnt.
Nee, also das stört mich irgendwie nicht. Also kann das so natürlich sein, dass manchmal, wenn es spannend ist, aus einer Viertelstunde eine Stunde wird, aber das ist dann halt, ja, dann ist es halt so.
Ja, ja.
Naja. Ja, auf jeden Fall, wir freuen auf euch auf weiteren, also, wenn ihr die Folge noch nicht, wurde das aufgerufen, also hier nochmal die Gelegenheit, wir sammeln gerne eure Situation, wo ihr uns hört.
Genau.
So. Dann, ich habe gehört, du wurdest reich beschenkt.
Ja, wie wir schon vor 2 Wochen angekündigt haben, ist ja bei dir auch was angekommen und ich wusste, dass was kommt. Und ich habe auch vom lieben Mazda, also Mazda bei Mastodon, einen Comic bekommen. Und zwar, denn der kommt auch gleich im Konsum vor, weil ich habe ihn vorbildlich schon gelesen. Der Comic nennt sich Berserker. Ohne E's drin und ja. Das Besondere ist, der ist geschrieben von Keanu Reeves. Ja, aber mehr dazu gleich im Konsum. Auf jeden Fall vielen lieben, lieben Dank. Hat mich sehr gefreut, hatte ich großen Spaß mit.
Ja, wunderbar. Da bin ich ja gespannt auf die Konsumspalte heute.
Ja, da müsst ihr jetzt noch ein bisschen durchhalten, liebe Hörer, oder die Kapitelmarken nutzen. Aber das wäre gemein.
Ja, das wäre echt gemein.
Ja.
Aber gut. Aber wir haben heute spannende Themen, deswegen es wäre echt schade, wenn ihr das jetzt überspringt.
Jetzt ist aber der Druck groß.
Ich mach doch nie Druck.
Das stimmt, naja.
Ja. Und wenn ihr die Folge hört, da wird es wahrscheinlich Ende September sein. Und da habe ich ein paar Ankündigungen für den Oktober. Ich bin wieder auf Tour. Das heißt, Gelegenheiten, mich zu treffen, mit mir über den Podcast zu reden und Stickers abzugreifen. Und zwar bin ich in München bei der, auf der Software Architecture Alliance und auf der Basel One in der Schweiz. Und ihr werdet euch wundern, in Basel. Das heißt, auch die Schweizer Zuhörer, die haben die Gelegenheit, mich zu treffen in Basel, auf der Basel One. Die Konferenz können wir gerne verlinken. Und ja, ich bin spannend, wie das jetzt im Oktober mit Reisen so funktionieren wird.
Ja, könnte wieder spannend werden. Und du bist mit Talks auch da, ne?
Ah, genau. Genau, ich bin auf der Software Architecture Alliance mit meinem Talk Kubernetes Developer Survival Kit. Und auf der Basel One bin ich mit einem neuen Talk. Also, wenn die Basel One ist, also der ist heute noch nicht fertig, aber auf der Basel One hatte ich ihn das dritte Mal. Da geht es um einen Talk per Shell durch die Techie-Galaxie. Und da stelle ich so mein Shell-Setup vor, was für Terminal ich benutze, welche Logging-Shell, welche Shell-Tools meinen Alltag vereinfachen. Also auch so viel mit Live-Demos, also zumindest geplant. Also auch für mich spannend, mal was Neues auszuprobieren vom Vortragsstil her.
Ja, das klingt gut. Also ich habe ja auch gerne mal Zeit in meine Shell investiert, bis sie mir gefallen hat. Und man hat die ja schon ziemlich häufig offen. Also ich weiß nicht, wie das bei dir so im Alltag ist, aber ich habe doch mein Terminal sehr oft offen.
Also ich glaube, ich habe mehr Terminals offen als Apps. Also
kann man sich echt, also du hast mehrere Terminals dann offen?
Also Terminals, Fenster.
Ich hab immer nur ein Fenster, da arbeite ich mit Tabs.
Das auch, aber zusätzlich zu den Tabs habe ich auch noch mehrere Fenster offen.
Und was machst du da drin?
Ja, Shell.
Shell?
Keine Ahnung.
LS, ist immer noch genau. Alles da, ist mit immer Watch, noch alles da.
Mit Watch, weißt du? Ja, keine Ahnung, je nachdem, manchmal musst du halt, ja, kommt drauf an.
Aber hast du so feste Fenster, wo du immer sagst, da ist das Projekt offen und da machst du Git und dem anderen keine Ahnung was?
Also letztes Mal hatte ich gehabt, aber das war eher, da hatte ich sie sogar gesplittet gehabt. Da hatte ich einmal Maven-Build gehabt. Aber der war dann auf einem anderen Tab. Ja, oder keine Ahnung, wenn ich so Kubernetes halt viel mache. Damit und dann Logs dann halt gucken muss, damit das auf einen und dann mit dem anderen gesplitten halt neu deployed. Ja, sowas. Ich kann dir nicht sagen, ich glaube, das ist auch eher so wie bei Firefox. Irgendwann mal machst du ein neues Fenster auf und dann kommen neue Tipps dazu. Also so ähnliches läuft das bei mir mit der Shell auch auf.
Ich bin da ja, also da bin ich ganz schlimm. Ich räume da immer sofort wieder auf. Also ich habe gerade überlegt, was bei mir ist, wenn ich am Entwickeln bin und das Setup es hergibt, dann habe ich eigentlich immer so im Frontend so einen Watch-Task laufen, der die Tests nur ausführt, wo sich was verändert hat. Und ja, wenn ich dann irgendwie auch parallel die Anwendung laufen habe, läuft das in einem anderen Tab. Ja, und so Git-Gedöns und sowas, wobei ich normalerweise kein Git-Gedöns mache, während die Tests laufen. Das ist irgendwie... Ja, wobei also, manchmal, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, manchmal vergisst man das ja auch.
Also ich glaube, bei mir kommt echt stark drauf an, was ich halt mache. Wenn ich irgendwie Blogpost schreibe oder halt so mit Hugo, mit dem Static HTML-Generator Hugo, dann habe ich auch zwei. Aber ich arbeite letzte Zeit mehr mit Splitscreens als mit Tabs.
Ja, Split habe ich auch, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man macht. Aber ich weiß auch noch, als ich das letzte Mal Kubernetes gemacht habe, da hat man das auch mal... Da hat man Bedarf an mehr Terminalfenstern, das stimmt, ja. Ja. Und bei dir auch, also bist du hier Gruppe 4 Millionen Browser-Tabs oder ist das bei dir irgendwie, räumst du da auf?
Also ich habe 4 Millionen Tabs offen und einmal im Monat mache ich Hausputz. Und das heißt, ich schließe dann alles und dann ist gut. Weil die Sachen, die ich wirklich nachher mal lesen möchte, die landen bei mir sowieso im Pocket.
Ja, aber genau, also alles, was ich lesen will, landet bei mir auch in Matter. Das hat sich echt durchgesetzt bei mir. Und ansonsten, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo ein Tutorial mache oder eine Tutorial-Serie, das sind Tabs, die lasse ich offen, weil ich da wieder hin zurück will. Sonst räume ich da immer auf. Ich habe auch immer E-Mails, alles erledigt und gelöscht. Also wenn man mich triggern will, zeigt man mir einfach so ein Desktop-Fenster mit 1 Million E-Mails im Posteingang. Das ist für mich...
Oder da könnte ich dich triggern.
Ja, das ist... Aber da bin ich auch bin ich ganz schlimm, das weiß ich selber. Das ist so... Notifications ist bei mir... Habe ich am liebsten alle aus oder... es ist halt für mich wie ein To-Do, ne? Also ich mache Inbox Zero bei mir und E-Mails werden archiviert, sobald sie abgearbeitet sind. Und wenn es dringende Sachen sind, markiere ich die E-Mail als ungelesen, beziehungsweise nutze ich hier so Funktionalitäten. Google Inbox konnte das früher und Apple Mail kann das jetzt, eventuell schon, wenn ihr jetzt hört, dass man so eine E-Mail quasi nochmal später zugestellt bekommt. Aber ich will nur im Posteingang haben, was noch bearbeitet werden muss. Da bin ich sehr ordentlich.
Also ich kann deine Motivation verstehen, aber ich bin dazu... Also ich halte mich für einen... Also ich halte mich zwar für einen strukturierten Menschen, der ab und zu mal gerne Chaos braucht.
Wie viele Items sind auf deinem Schreibtisch?
Das willst du gar nicht wissen.
Doch, das will ich jetzt wissen.
Okay, warte mal. Nee, das willst du echt nicht wissen. 20, 30? Also bei mir sieht es echt schlimm aus. Also ich habe gerade 3 Tassen Kaffeebecher stehen, ein Glas, dann eine Festplatte, ein Handy, gefühlt ein Locher. Also ich komme mindestens auf 20 und es starb ganz viel Papier. Ich räume alle
ich, mein, ich meinte deinen Desktop, dein Desktop-Schreibtisch, nicht deinen Schreibtisch-Schreibtisch. Aber doch, da fangen wir mit Schreibtisch an. Also bei mir am Schreibtisch steht auch, also was nicht zum Computer gehört, ist mein Notizbuch. Dann habe ich so Kork-Untersetzer, meistens 2, 3 im Einsatz, weil ich normalerweise immer 2 oder 3 Getränke parallel trinke.
Das könnte auch von mir kommen, ja.
Aber das ist nicht, also ich habe jetzt keine leeren, also die Tassen werden jeden Morgen gespült und oder kommen in die Spülmaschine. Und ansonsten, obwohl ich schon lange keine Brille mehr trage, Brillenputztücher, weil die super sind, um Bildschirme sauber zu machen.
Ach so.
Und ich habe so einen Würfel, wo auf jeder Seite so Sachen sind, wo man sich mit beschäftigen kann. Hier so ein Drehding, ein Schalter und sowas. Okay. Für schlimme Meetings, ja.
Okay. Ja, also bei mir im Arbeitszimmer, das sieht echt wie eine Bombe aus.
Gut, jetzt bei mir gerade auch wegen dem Umzug, aber...
Nee, also bei mir sieht es generell wie Bombe aus, aber das erinnert mich vielleicht an dich, bevor ich... vielleicht soll ich am Wochenende mal aufräumen.
Oder du nimmst die Energie, kommst vorbei und du kannst hier ein paar Kisten packen, wenn du möchtest.
Nein.
Ach, schade. Und jetzt auf deinem Schreibtisch, also auf deinem Desktop, auf deinem Rechner, wie voll ist es da?
Da muss ich sagen, da habe ich nur auto-installierte Icons, die ich aber nicht benutze. Ich benutze die Icons auf den Desktop nicht.
Ich habe genau einen Ordner und da sind Dateien drin, die ich noch sortieren muss. Und ich hatte bis eben noch... eine offene Rechnung, die musste, aber habe ich dann gerade parallel geguckt, ist überwiesen, dann kommt die auch weg vom Schreibtisch.
Also, ja, auf dem Schreibtisch, ich benutze den Desktop, die Desktop-View benutze ich nicht. Also, das sind ein paar Icons, aber die werden auto-installiert und deswegen, also ich ignoriere sie und die benutze ich auch nicht.
Ja. Wie man mal eine Hausmitteilung sprengt.
Genau.
Viel Spaß bei den Shownotes.
Gut, dass wir keinen Familiär-T-Support heute haben.
Ja, der fällt leider aus, aber es könnte auch daran liegen, dass wir... Könnte in den nächsten 4 Wochen Family-IT-Support gewesen sein? Kündigt sich da was an? Neues Klingeling-Update?
Nee, ich bin im Urlaub. Also die Family weiß zumindest, wenn ich im Urlaub bin, da brauchen sie mich nicht anzurufen.
Amazon führt Klingeltöne für Klingeln ein und.
Aber das ist ja nicht mein Family-IT-Support-Thema. Das habe ich ja ausgesurft.
Das kommt immer wieder zurück. Du bist da viel zu nah dran.
Ja, ich weiß, aber es ist aber so. Ich hoffe, dass meine Wette noch. Obwohl ich keine Anekdote von Klingeling. Oma war Sonntag zu Kaffee und Kuchen. Aber ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Und dir scheiß Handy klingelt jetzt jedes Mal, wenn jemand vor der Haustür da vorbeigeht. Das triggert mich echt.
Zahlt sie dann noch dafür? Ich dachte, sie wollte
das. Nein, das nicht mehr. Das, nee, das Bezahldöns war gewesen, dass das auch gleichzeitig aufnimmt.
Oh Gott.
Und jetzt geht's nur klingeling und dann kommt eine Meldung, jemand war vor der Haustür. Oder ist vorbeigegangen.
Ja, ist ja gut, dass das keiner weiß, der deine Oma nicht mag, ne? Sonst
war's für ja, ich halte diese Funktion auch für fragwürdig, aber ja.
Was es nicht alles gibt.
Aber mich triggert das Ding, ne? Und ich denke erst mal, irgendein Handy klingelt oder so. Ja. Aber Oma meinte so zu mir, sie hört das nicht mehr.
Ich ignoriere mein Handy, ist mein Leben viel besser geworden.
Ja, ich mache das. Ey, das ist so eine Funktion, die kein Mensch braucht.
In der Tat. Also erwarten wir ruhigen Family-IT-Support. Da bei uns Umzug ansteht, glaube ich auch, dass ich nicht so viel da haben werde, was erwähnenswert ist. Das sollte ein ruhiger September werden.
Ja, aber ich bin gespannt, ob mit deinem Internetanschluss alles so funktioniert, wie du es dir gedacht hast.
Ja, da wir jetzt, also eigentlich wäre ja gestern unser Internetvertrag also ich muss mal Vodafone loben, das darf man ja machen, ne? Also fand ich wirklich gut. Wir haben gekündigt wegen Umzug und eigentlich wäre das gestern ausgelaufen. Haben es dann auch gesagt, ja, läuft eh aus, ne? Viel Spaß. Und dann haben wir gesagt, hey, können wir nicht noch sind ja fast 3 Wochen noch haben. Und dann haben sie uns einfach jetzt die 3 Wochen noch gegeben und es scheint zu klappen. Also ich bin offensichtlich im Internet. Ja, genau. aber das funktioniert und nach dem Umzug soll das auch alles schnell funktionieren. Das wäre auf jeden Fall gut. Ja.
Na gut, eventuell haben wir im Oktober dann Familie-IT-Support.
Ja.
Team.
Ja, sehr schön.
So war. Ja.
Eine Kategorie gibt es immer, auch im Oktober. Und da freue ich mich jetzt schon auf die Folge, kann ich jetzt schon mal vorweg sagen. Und seid froh, ihr müsst nur 2 Wochen warten, ich muss 6 Wochen warten.
Nein, 4 Wochen.
Jetzt kommt die eine Folge, dann sind 2 Wochen, dann kommt die zweite Folge, dann kommt, achso, dann nehmen wir die ja schon auf. Okay, ich erfahre es in 4 Wochen, aber die Hörer dann, ja.
Ja, okay. Ach, du mit deinen Teasern. Aber heute gibt es, ja, worüber reden wir? Wir reden über Daniels Lieblingskategorie.
Ja, Sandra lernt kochen.
Und heute gibt es Reis mit Apfel und Zimt und Zucker.
Ja, so. Und damit war das die Kategorie und kommen wir damit.
Also, nein, ich bin ja fair. Also, ihr kocht Reis. Es kann Basmati-Reis sein, Jasmin-Reis, also das ist halt euch selbst überlassen. Dann schält ihr 1-2 Äpfel, je nach Bedarf, und reibt sie mit einer groben Reibe. Und wenn der Reis fertig ist, mischt ihr es mit dem Apfel, Zimt und Zucker rein und habt ihr wunderbares Mittagessen.
Vor allem schnelles Mittagessen. Das längste ist wahrscheinlich das Reiben der Äpfel.
Eigentlich warten auf den Reis.
Ach so.
Aber es kommt auf den Reis. Also ich muss sagen, seit wir den Reiskocher haben, also ich muss ja schon mal, obwohl ich sehr skeptisch war, das ist jetzt das ideale Kochgerät für mich, wenn es mal schnell gehen soll. Reis in den Reiskocher, kann ich ihn weiter arbeiten und dann kurz vorher Apfel reiben, Zimt, Zucker drüber, fertig.
Ja.
So. Und um unsere Checkliste mal durchzugehen, es ist auf jeden Fall in der Mittagspause kochen und essbar. Es ist in einer kleinen Büroküche kochbar und im Büro essbar. Und ich bin meinen, das skaliert wunderbar zwischen nur ich und ganzes Team.
Ja, aber ich muss eins kritisch anmerken, vom Schwierigkeitsgrad her ist es ein bisschen ein Rückschritt.
Ja.
Ja.
Aber ja. Dafür performe ich in 4 Wochen.
Ja, da bin ich auch richtig gespannt drauf.
Und ich kann jetzt schon sagen, das wird die Checkliste nicht überleben.
Das geht nur in deiner Küche. Ja.
Ja, also von daher. Aber ich muss sagen, stilles Essen. Und das ist sogar vegan. Hör mal, wir haben das erste Mal hier in diesem Podcast, dass etwas vegan ist.
Letzte Woche, vor 2 Wochen hatten wir Reibekuchen. Was war da nicht vegan?
Mit Schmand. Und das
Ja
ist
gut, die kann
eigentlich
man ja
gut.
weg, das haben wir ja gesagt, die kann man ja weglassen.
Und Eier war drin.
Ach, Eier, okay, ja gut, das, ja. Aber vegetarisch. Aber es geht weiter in deiner vegetarischen Lebensweise.
Genau. Ich lebe zwischen Montag und Freitag meine vegetarische Lebensweise aus, ja. Obwohl, das stimmt auch nicht ganz. Am Dienstag gab es Spaghetti Bolognese.
Oh, lecker.
Ja.
Ja.
Ah, das könnte ich ja auch mal hier mal vorstellen. Guck
Ist
mal.
schon wieder schon mal hier. Man muss so die Folge machen. Die Themen schaffen sich von alleine.
Genau. Und, da, und du hast dir, hast dir heute früh Sorgen gemacht.
Ein wenig, ja, ein wenig. Aber dann hat Sandra einfach mal losgelegt und hat sich so gedacht, ich hau jetzt gleich mal die News des Monats voll.
Genau.
Ja.
Das stimmt, das stimmt.
Und es geht los mit einer
Ja.
traurigen Nachricht.
Ja, und zwar heute, am 1. September, kam das Announcement, dass die Konferenz GrayConf nicht mehr fortgeführt wird. Und das, worum fand, war sie toll. Das war die Groovy-Konferenz in Kopenhagen. Und ich glaube, da habe ich mir erstmal mal einen englischen Talk gehalten.
Oh.
Ja, also ist schon wehmütig. Ja gut, die hat, ist nicht, hat nicht stattgefunden wegen Corona und jetzt wollten sie im November neu starten, aber die Situation in Dänemark ist halt sehr unsicher, ob das überhaupt möglich ist. Und dann haben sie gesagt, okay, dann stampfen wir das komplett ein.
Ja, das ist schade. Aber hat also nichts damit zu tun, dass Groovy jetzt vielleicht gerade nicht so das am meisten entwickelte
Nein.
auch ist.
Nein.
Passiert da denn
Das hat
eigentlich
nicht.
noch was in der Groovy-Welt oder?
Naja, du hast die Jenkins Pipelines sind jetzt noch in Groovy geschrieben. Ich meine, Gradle Groovy, gut, da ist immer mit Kotlin, aber ich habe den Eindruck, dass das mit der Groovy DSL was immer noch stabiler ist als mit Kotlin. Aber da bist du der Experte, Gradle-Experte von uns beiden. Dann, also ich nutze Groovy gerne auch für Shell-Scripting. So, weil es so Java-like ist. Und da haben wir noch Grails, haben wir noch. Ist das nicht das Micronaut auch noch nicht in Groovy?
Das stimmt, Micronaut könnte auch noch sein, ja.
Ja. Also, ich würde jetzt Groovy nicht so unterschätzen. Und ich habe auch mal. Also, ich benutze auch gerne Groovy, wenn ich mit viel mit JSON und XML halt verarbeiten muss. Das ist halt. Da sind halt viele Sachen in der Sprache schon mit drin, wo ich da keine Lust habe, noch eine Dependency mit reinzufügen.
Ja.
Und dann mixe ich lieber Java mit Groovy, als dass ich dann. Ja. Aber ist auch Teamsache, also wenn die Leute das nicht machen wollen, dann kann ich es auch nachvollziehen. Also ja.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Groovy tot ist. Dafür ist da viel zu viel
Aber es
Bewegung
geht ihm
drin.
jetzt auch nicht gut, ne? Also.
Ja. Ja, ist vielleicht nicht, es wird nicht mehr so gehypt wie früher, ja.
Ja,
Das
wobei mich da wundert, also ich meine, Scala ist ja auch vielleicht auf einem ähnlichen Level.
ich glaube,
Uiuiui.
Scala ist sogar noch drunter.
Ja, echt? Also ich meine, ich bekomme da nichts mehr, von Scala bekomme ich echt in meiner Bubble nichts mehr mit. Gibt bestimmt noch irgendwo jemanden, der das gerne macht, aber.
Also ich kann mir, ich glaube, diese ganzen Actor-Frameworks benutzen will ich noch Scala. Aber in meiner Bubble, also es kommt darauf an, wahrscheinlich, weil ich mich auch mit Groovy auch beschäftige, dann vielleicht bekomme ich dann noch mit. Was von Scala bekomme ich auch wenig mit. Ich glaube, die ganzen Actor-Frameworks benutzen noch, aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Aber es gab eine neue Scala-Version, kam aber raus, jetzt letztens. Ich glaube, die hat auch nur aufmerksam gekommen, weil wieder Breaking Change drin war.
Es gehört auch dazu. Also bist du doch sonst als Scala-Entwickler enttäuscht. Ja. Und
Aber
wird
ich.
Kotlin ein ähnliches, wird's Kotlin ähnlich gehen?
Naja, glaube ich nicht, weil Kotlin fest im Sattel sitzt, was Android-Entwicklung angeht.
Ja, das glaube ich auch. Das ist das, was das am Leben hält, ne?
Ja. Also im Backend können wir uns darüber streiten. Aber also ich glaube mit, also so ist meine persönliche Meinung, aber ich bin auch da nicht tief drin. Ich glaube, Kotlin hat mit der Nische Android da was gefunden, wo sie was länger bleibt.
Ja, glaube ich auch. Also es ist ja auch, ich sag mal, wenn du oberflächlich draufkickst, guckst, jetzt keine hässliche Programmiersprache.
Also Scala fand ich hässlicher, ja.
Also nein, ich meine jetzt mal, wenn du oberflächlich drauf guckst, einfach wie so, wie der Code aussieht, was für Sprachkonstrukte du, also genau, ich meine oberflächlich, ne?
Genau, also ich komme, auf den ersten Blick komme ich mit Kotlin eher also besser zurecht als mit Scala.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Also das meinte ich so. So.
Genau. Und, aber ja, ich, ich bin in der Phase angekommen, dass ich mich manchmal frage, warum man das macht, aber ja.
Ja, wir haben so einen lieben Kollegen, den ich ja motiviere, halt dazu mal einen Talk zu halten.
Ja, ich hab auch ein Thema beigesteuert, aber das...
Das ist sehr gut, sehr gut.
Ich habe nur Fragen gestellt.
sehr gut.
Ja, für die Hörer, die sich jetzt über Insider ärgern, ihr könnt hier mal Functional Composition mit Kotlin machen. Viel Spaß. Kann man alles machen, muss man, nur so wie ich es verstanden habe, ein bisschen mehr selber bauen, als ich das von der Sprache erwartet hätte. Ja.
Ich glaube, da kam auch eine Aussage, sogar Java kann das.
Ja, das ist hier schon fast wie eine Beleidigung, ne? Das ist so.
Ja.
Ja, wir haben da zusammen ja so eine Pairing-Session gemacht und wir haben sogar erst versucht, die Java-Interfaces zu nutzen.
Okay, oh, okay.
Damit, aber es hat auch nicht so geklappt. Also, es war so ein Experimentierding. Also, vielleicht gibt es auch eine coole Möglichkeit für Functional Composition, die wir da jetzt nicht gefunden haben. Aber die Lösung, die wir am Ende hatten, hieß eigentlich, dass man dafür einigen Kram selber geschrieben oder Sachen selber geschrieben hat. Dann ging es auch, aber ja, war ein bisschen komisch. Sogar Java kann das. Das wäre auch ein schöner Folgentitel.
Ja, sogar Java kann das, ja.
Ja.
Ja. Ja, ist interessant, weil ich hatte mich auf der Sokrates bei einer der Mahlzeiten über Programmiersprachen und ich habe mal die These aufgestellt, dass jeder das so, also jeder hat so seine Vorliebe für Programmiersprachen und dass es ja wahrscheinlich so ist, dass es auch so Geschmackssache ist, ne? Manche mögen zum Beispiel mehr gerne scharf, die anderen süß. Und das ist, habe ich da das Gefühl, dass bei Programmiersprachen das halt auch ist, weil es gibt ja Leute, die total toll finden, wo ich mir denke, so, nee, verstehe ich nicht. Oder JavaScript, wo ich auch sage,
Ja, mit JavaScript sind wir ja wohl auf einem guten Weg.
Ja, aber ist das nicht dann schon Stockholm-Syndrom?
Ich finde, ich mag JavaScript.
Ja, weiß ich, du, aber ich rede jetzt von meiner Person.
Ja, also, ich glaube, also ich schreibe doch immer fleißig Blogbeiträge, immer mit dir im Hinterkopf. Ja,
ja. Aber ist auch super, ich verstehe deine Blogposts.
Ja, ich hoffe, die Frontend-Leute auch. Ja.
Nein, aber, nee, und dann kam man nämlich, wo mich das weiter, das kam Ruby, und dann habe ich gesagt, ich habe Ruby nicht verstanden als Programmiersprache. Und dann fangen jemand mal an, mir einen Vortrag zu halten, wie elegant Ruby ist.
Ja, das kann ich auch verstehen, dass die Leute es nicht verstanden haben. Ich habe es auch mal versucht. Python war irgendwie okay, aber hat mir nicht so richtig viel gegeben. Und bei Python habe ich ohne Witz das Problem, ich weiß so viel über Setup-Prozesse und was ich gerne alles haben möchte, und das ist bei Python irgendwie alles viel zu manuell. Also da muss man immer noch irgendwie alles Mögliche installieren, damit man da Py-Environments hat und sowas. Das macht mir keinen Spaß, das auf dem Rechner zu installieren. Da fühle ich mich immer schlecht, wenn ich das auf meinem Rechner installiere, weil ich da das Gefühl habe, ich muss ihn gleich platt machen.
Ja, ja, und das ist halt, aber ich, da habe ich die These aufgestellt, das ist so halt, wie andere Leute wieder gerne Jeanshosen tragen oder eher Stoffhosen tragen oder wie auch immer. Das ist auch irgendwie auch bei Programmiersprachen so.
Aber jetzt sagen wir mal, jetzt haben wir beide ja so unsere Haus- und Hofsprache, also du eher, sagen wir mal, Java und Groovy, ne? Bei mir ist es jetzt eher JavaScript. Und dann überlege ich, ob eher, also Groovy nicht, aber Java wäre auch noch okay. Ja, aber das ist auch, weil ich es einfach kann. Was sind denn jetzt andere Programmiersprachen, die du so, wo du sagst, ach, das ist schöner Code, das schreibe ich gerne. Oder,
also, ja, also mit Go hatte ich ein bisschen Berührungspunkte, das war für mich auch okay, aber ich glaube, das lag einfach daran, dass es jetzt C-nah ist, ne?
Mhm.
Und Java ist auch C-nah, deswegen da kommt man damit zurecht. Also JavaScript würde ich tun, und dank dir verstehe ich die Sprache jetzt auch besser, aber also da ist die Denkweise, glaube ich, hier halt eine andere. Und das ist halt immer, also ist halt anstrengender für mich, weil ich dann eine andere Denkweise halt mir auferlegen muss.
Hm.
Aber ich glaube, das ist halt auch, ich meine, nicht ohne Grund fühle ich mich im Backend und der Infrastrukturnähe halt wohler als im Frontend, ne? Das ist halt auch so eine Sache.
Ja gut, ja. Da sind ja auch nochmal andere Sachen drin. Ich muss halt sagen, Go gefällt mir auch. Also das mache ich auch irgendwie immer mal wieder gerne. Mit Rust werde ich nur nicht so richtig warm. Also ich klicke mich auch gerade nochmal durch das Rustbook hier durch. Und vielleicht ist mir das zu zähnah, ich weiß es nicht. Da fühle ich mich so ein bisschen. Zwischen eine tolle Programmiersprache. Aber das ist so, ja.
Ja, also Rust, muss ich sagen, habe ich mir noch nicht zu wenig angeschaut, als dass ich da jetzt eine Aussage treffen kann. Aber das ist eine super Überleitung für die nächste News.
Ja.
Denn Rust wurde jetzt von Meta, also der Mutter von Facebook, aufgenommen in ihrer Liste der Programmiersprachen, die im Unternehmen benutzt werden dürfen.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Und das sind sonst noch Hack war dabei, ich glaube C war dabei, wir hatten noch einen
Und
Attack
Python.
und Python. Interessant, interessant.
Ich
C++,
habe.
nicht C.
C++, ja, sorry. Was ich vermisst habe, war PHP, weil ich habe immer, ich habe warum auch immer in meinem Hinterkopf gehabt, dass Facebook halt PHP benutzt hat, aber ich sehe gerade, dass Hack wohl ein PHP-Ableger ist.
Genau, die haben irgendwann angefangen, da ihre eigenen Compiler und alles zu schreiben. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob Hack überhaupt irgendwie Open Source ist, also ob das irgendwo anders noch verwendet wird.
Also hier steht in dem Artikel, den wir auch verlinken werden, dass das halt eine hauseigene Programmiersprache ist. Ein PHP-Dialekt. Ist aber quelloffen verfügbar.
Tatsächlich, auf GitHub gibt es das.
Ja, keiner hat sich gewundert. Python halt für Data Science und Machine Learning Projekte. Das
Ja.
ist, ja. Und C++ und Rust soll für die performance-kritische Anwendung benutzt werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie Rust dazu benutzen werden, um halt peu à peu C++ halt aus zu ersetzen.
Ja, also ich meine, da hat ja auch Rust einen echt guten Ruf, ne? Und
Ja.
ja, vielleicht würde es mir auch besser gefallen, wenn ich da mehr so in der Gegend entwickeln würde. Aber nee, da bin ich schon weit davon entfernt. Aber cool, ich glaube, Rust ist eine gute Sache und ich finde das schön, dass das so dadurch Verbreitung findet. Ist bestimmt nicht schlecht für eine Programmiersprache, wenn solche Firmen es einsetzen.
Ja, ich meine, Rust hat ja auch in den Linux-Kernel ja schon geschafft. Deswegen, also ich kann mir gut vorstellen, dass Rust wirklich halt der Nachfolger für C++, also für Anwendungen, die vorher in C++ geschrieben worden sind. Das hat man ja Go nachgesagt, aber ich glaube, das ist nicht. Go hat, glaube ich, nochmal eine andere Nische.
Ja, glaube ich auch. Also da ist, ja. Vielleicht doch Advent of Code in Rust.
Ja, sag ich doch. Meine Rede.
Ja, mal abwarten. Mal
Ja.
abwarten. Gut, es geht weiter, denn du bist glücklicherweise nicht scheinselbstständig.
Ja, weil ich nach Scrum arbeite.
Genau.
Und zwar ist schon was länger her. Aber es gab halt, das ist aber jetzt so auch erst bei mir so in der Filterblase hochgekommen. Es gab ein Urteil, der besagte, also LSG-Urteil, ich glaube, das ist Landes auf Landesebene, also Landessozialgericht, so LSG, hat da ein Urteil gefällt, wo der besagt, dass Scrum-Projekte kein Indiz für Scheinselbstständigkeit ist. Hintergrund: Wir Freiberufler haben immer das Thema bei dem Kunden mit Scheinselbstständigkeit zu tun. Das heißt, die deutsche Rentenversicherung prüft halt auf Scheinselbstständigkeit. Das für uns als Freiberufler ist nichts Schlimmes, aber es ist halt für den Kunden halt doof, weil er dann für uns halt Rentenbeiträge nachzahlen müsste bis zu 3 Jahren. Ich glaube, bis zu 3 Jahren. Also 3 Jahre, also die drei bitte will ich nicht drauf festlegen. Und da gibt es halt so einen Katalog, die du halt, wenn du die Punkte halt erfüllst, dann giltst du als scheinselbstständig, und da wurde immer halt Scrum-Projekte als Indiz genommen. Und mit der Argumentation, dass du ja dann im Prozess des Kunden halt integriert bist. So, und das Urteil hat aber jetzt gefallen, also die Argumentation der Richter ist halt gewesen, dass ein Scrum-Break kein Indiz ist, weil du als Scrum-Entwickler dir sehr selbstständig halt Aufgaben nimmst aus dem Backlog, Sprint-Backlog, und die auch selbstständig halt durcharbeitest. Und halt das Ergebnis also jetzt mal ein bisschen juristisch gesprochen halt, nach der Iteration halt dem Kunden halt abgibst, ja. Was fertig halt wieder zurückgibst. Oder erst halt die dich ansiehst. Und weil du dir halt selbstständig halt diese Aufgabe nimmst, dass es deren halt, darum ist es kein Indiz fürs Scheinselbstständigkeit und würde halt eher das selbstständige Arbeiten halt hervorheben.
Interessant.
Fand ich auch sehr interessant, weil das war immer so, war halt immer von den Kunden halt, wir machen Scrum und das ist halt unsicher und deswegen keine Freiberufler, sondern Arbeitnehmerüberlassung und naja, und Arbeitnehmerüberlassung will ich halt als Freiberufler nicht machen.
Ja.
Ja, vielleicht bei Worte, worum Arbeitnehmerüberlassung halt doof ist, ja, ich bin da halt wieder angestellt, ne? Und
genau.
Muss dann meine 40-Stunden-Woche machen und so weiter. Nur ich, wie ich finde, immer mit allen Nachteilen, weil du auch keine Firma hat, die dich halt weiter fördert, keine Fortbildung, bist du selber zuständig. Also, und ich finde dann eigentlich ein Freiberufertum, das Freisein halt am, also, das ist halt das einer der Vorteile für mich.
Ja, kann ich verstehen.
Ja. So. Ja, und ich kann weitermachen. Aber heute kam dann, ist mir im Weg gelaufen, ein faltbarer Laptop von Lenovo. Nämlich der, okay, ist der denn jetzt? ThinkPad X1 Volt. Und der besteht eigentlich nur aus Bildschirm. Den klappst du halt auf. Und da hast du eine virtuelle Tastatur. Oder wenn du weiter auftrittst, hast du einen riesen Bildschirm. Und da kannst du halt eine externe Tastatur andocken und dann hast du halt einen riesen Bildschirm mit dabei. Also von der Technik her finde ich das schon interessant.
Definitiv,
aber,
ja.
Aber ob ich das kaufen würde, weiß ich noch nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist genauso jetzt diese Klapp-Falt-Handys und so. Finde ich technisch super spannend, was die da machen. Dass das so möglich ist, aber weiß nicht, ob ich das brauche.
Du bist nicht hipster genug.
Ja, ich bin alt und mürrisch und.
Aber ich finde das schon geil von der Technologie her.
Ja, das hilft. Aber würdest du es dir holen?
Nee. Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Also ich habe mir, also wahrscheinlich läuft da wahrscheinlich wieder Linux nicht drauf und da brauchst du wieder Spezialsoftware. Also das ist eine Mutmaßung.
Mhm.
Aber, und ich brauche halt nicht so einen großen Bildschirm, wenn ich unterwegs bin. Und weißt du, dann muss ich, und mir ist es wichtig, eine vernünftige Tastatur zu haben. Das heißt, ich muss dann auch noch eine Tastatur mitnehmen und so.
Aber dann kannst du deine mechanische Tastatur mitnehmen. Ist das nicht super?
Ja, aber die ist viel zu groß. Da würde ich mir eine neue mechanische Tastatur kaufen.
Aber dafür,
ich weiß, das wäre der Vorteil, dass ich eine neue Tastatur kaufen kann, ne?
Ja, genau. Siehst du, dann haben wir schon wieder ein Thema für die nächste Folge.
Ja.
Ja.
Genau. Aber ich meine, nerdig finde ich das trotzdem.
Ja. Nerdisch ist auch, dass wir uns eben überlegt haben, oh, das ist ja total ungewohnt, unsere aktuellen News sind ja schon einen Monat alt.
Ja.
Ja, und dann haben wir gesagt, ja gut, wir wären ja nicht ready for review, wenn wir das nicht beheben können.
Genau.
Und dann haben wir uns einfach mal überlegt, für News und Hausmitteilungen, würde ich das mal zusammenfassen, für in 4 Wochen. Also damit ihr, obwohl ihr jetzt eine aufgenommene Folge hört, trotzdem das Gefühl habt, voll dabei zu sein.
Up to date zu sein.
Genau. Sandra, was hast du denn jetzt gemacht in den letzten 4 Wochen?
Also, ich war auf dem Herbstcampus in Nürnberg.
Oh, sehr schön.
Da habe ich Premiere meines neuen Talks per Shell durch die Techie Galaxy gegeben. Gleich in der Long Version, weil Herbst Campus ist dafür bekannt, dass man 70 Minuten Zeit hat für seinen Vortrag. Und dann nach dem Herbst Campus bin ich schnurstrack nach Holland gefahren zum Segeln.
Auf dem Eisenmeer oder?
Nein, Jollensegeln in Binnengewässer. Das Hochseesegeln, das tue ich mir und den Axel für meinen Zustand noch nicht an.
Aber
Aber
ganz
das ist eine.
entspannt.
Ja, genau. Also, ich will ja auch, dass Axel Urlaub hat. Und das ist halt, wenn ich ausfalle, weil aus Gründen, dann muss er Axel, sollte entspannt segeln, immer noch segeln können. Und das ist am besten mit der Jolle. Und für mich ist das halt für Balanceübungen auch super. Und halt als Konzentrationsgeschichte. Und aber Meilenstein für nächstes Jahr ist wieder Hochseesegeln. Ich weiß, ich bin bekloppt, aber ich muss mir hohe Ziele setzen. Genau, und wenn ich vom Segeln wiederkomme, dann fahre ich mit Oma nach Dresden, mache einen Abstecher zu Jux Saxony Day, halte ich auch den Shell-Vortrag. Und danach mache ich Sightseeing mit Oma in Dresden. Da ist Operbesuch angesagt. Eigentlich müsste nur Opern besuchen. Konzertkarten, also Operkarten sind schon gekauft. Und ich bin mal gespannt, was Oma sich in Dresden alles so anschauen möchte.
Schön.
Und wenn wir aus Dresden wiederkommen, dann muss ich wieder für Kunden schaffen gehen.
Und dann das hast du Geburtstag gehabt bald oder... Nee, hast bald
genau.
Geburtstag oder hast schon Geburtstag gehabt?
Genau, also in der Woche, wo ich wiederkomme, ist die letzte Woche von meinem Geburtstag. Und wir wissen noch nicht, wann wir die Folge veröffentlichen. Das heißt, wir stehen kurz vor meinem Geburtstag oder sind kurz nach meinem Geburtstag.
Genau.
Das heißt, ich bin ein Schrödingers Geburtstagskind.
Genau. Das war geklaut.
Hallo?
Ja.
Ich kann lesen.
Ich bin beeindruckt. Immer wieder aufs Neue. Ja, ich habe gar nicht so viel gehabt. Also ich bin dann umgezogen. Das definitiv, wenn die Folge rauskommt. Und ich denke mal, ich habe mich dann auch schon so halbwegs eingerichtet. Und ich glaube, wenn wir eine Folge gemacht hätten in den nächsten Wochen, hätte ich definitiv das neue iPhone, das neue iOS thematisiert. Denn das neue iPhone kommt von heute aus gesehen, ich glaube nächste Woche, wird es vorgestellt. Und dann kommt ein neues iOS. Ja, und eventuell schlage ich da auch nochmal zu, mal gucken, was es jetzt alles so genau kann. Wobei irgendwie so viel tut sich ja auch nicht mehr auf den Geräten, ne?
Nein, aber du als Apple-Fanboy musst das kaufen. Und du wirst das auf jeden Fall toll finden.
Ja, also ich habe eigentlich vor, eins zu kaufen. Das stimmt schon, es ist mal wieder fällig. Ich bin sehr gespannt mit neuem Betriebssystem. Wobei, sie haben nicht viel gemacht. Also es ist echt... sehr, sehr viel Kleinkram da. Also das Feature, was sie am meisten angekündigt haben, ist, dass sie jetzt einen neuen Sperrbildschirm haben. Das sagt schon viel aus. Und ansonsten in verschiedenen Apps halt schöne Weiterentwicklungen. Ne? Also ich habe das neue iPad OS auf meinem iPad schon drauf. Und ja, sie haben die Erinnerung und die Notiz-App nochmal hier und da verbessert. Es gibt da überall so Detailverbesserungen. Aber ich meine, da kann auch keiner mehr das Rad neu erfinden, ne? Also das ist halt, die werden langsam weiterentwickelt und ja.
Ja, okay. Ja gut, vielleicht ist halt so ein Plateau jetzt erreicht, ne?
Ja, irgendwann ist es ja halt auch, also guck dir den Fernsehmarkt an oder so, was passiert denn da noch, ne? Also da geht auch nur noch auf Auflösung hoch, 3D haben sie ja Gott sei Dank aufgegeben und
Ja.
Was passiert denn da noch? Also,
ja. Na, eigentlich, wenn überhaupt noch an der Software, ne? Dass das halt so Multimedia-Anlage wird.
Ja, oder an den Services, ne? Also,
ja.
Dass du. Also, ich glaube auch, dass der Fernseher noch diesen Smart-Home-Bereich irgendwann noch mehr erobern werden, da im Fernsehbereich, aber. Ja, mal gucken. Aber im Endeffekt geht es nur darum, welche Streaming-Dienste du da hast. Und ja, gut, Fernsehprogramm, das kriegen sie jetzt schon ein paar Jahre relativ zuverlässig hin, also.
Aber also ich habe dann gemerkt, es kommt auf die Bedienung halt an, ne? Du hast halt mehr Möglichkeiten am Fernseher und die Frage ist halt, wie du das mit dem Bedienkonzept da jetzt hinkriegst. Also da kann ich mir noch vorstellen, dass es noch innovativer wird, aber mehr auch nicht.
Ja, wobei ich muss zum Beispiel sagen, also wir haben ein Apple TV, jetzt wirst du sagen, natürlich. Und
natürlich.
Das ist ja quasi wie die Software dann dafür, ne? Also da installierst du ja. Die Apps für die Streaming-Dienste. Das kannst du wunderbar mit iPad oder iPhone steuern oder mit der Fernbedienung, die dabei ist. Und da ist der Fernseher eigentlich nur noch ein besserer Bildschirm.
Ja. Eigentlich könntest du auch so einen großen normalen Monitor dran stellen, ne? Brauchst keinen Fernseher in dem Sinne.
Ja, oder vielleicht irgendwann mal mit Beamer oder sowas machen, ne? Also du brauchst hier nur noch das Videosignal. Wir haben uns dann halt irgendwann mal vor ein paar Jahren so eine Soundbar dahingestellt. Und das tut dann einfach. Also das ist echt ausreichend. Ich glaube halt, um nochmal zu Smartphone zu kommen, das geht da eh nicht. Also die Kameras werden immer besser, ja. Aber mal schauen. Ich bin auch noch nicht so überzeugt, hier gehen ja jetzt die Gerüchte und ich meine, Meta macht es ja ganz aggressiv hier mit Virtual Reality. Da glaube ich persönlich überhaupt nicht dran. Da sehe ich nicht den Nutzen so in dem so richtig. Eher hier Augmented Reality. Das könnte nochmal spannend werden.
Ja. Also bleibt Bewegung, aber es ist immer so, Meta hat, glaube ich, auch das Problem, dass sie irgendwie neue Märkte erschließen müssten. Ne? Und das ist halt...
Ich sehe halt nicht die Nachfrage. Also ich höre was... Also das ist ja mal ganz lustig, so eine Brille zu tragen und dann spielst du halt eins von den 5 Spielen. Ja, die Spiele fand ich bis jetzt alle so lala, die ich da spielen konnte. Weil du hast halt Motion Sickness und all sowas und kannst dich nicht richtig bewegen. Also mich hat es jetzt nicht, also dafür würde ich mir, da gibt es kein Spiel, keinen Grund, das zu holen. Und was will ich denn damit anderes erreichen? Also um Freunde in virtuellen Welten zu treffen? Ich weiß nicht, also ich glaube nicht.
Also macht das eigentlich das reale Treffen irgendwie doch mehr Spaß?
Ja, oder? Also.
Ja. Oder wir sind einfach durch Lockdown und zu Hause hocken da schon ermüdet, weißt du, was ich meine?
Ja, vielleicht ist ja dann diese Brille aufsetzen und dann bist du wieder draußen. Was ist denn eigentlich, wenn ein Computervirus kommt? Müssen dann da auch alle in der virtuellen Realität eine Maske tragen? Aber,
ja. Ja, keine Ahnung.
Ja.
Bleibt spannend.
Ja, muss ja was passieren. Irgendwas müssen sie ja produzieren. Also ich meine, das ist, ja.
Aber ich bin mal gespannt, ob er, also was ich mir darüber freuen würde, ist halt, wenn sie in den Smartphone-Bereich halt wieder kompaktere Handys halt bauen würden. Weil wenn du halt leistungsfähige Handys haben möchtest, dann bist du gleich gezwungen, so einen Klotz zu kaufen, ja.
Also ich kaufe den Klotz eigentlich, weil ich gerne ein großes Display haben möchte und weil ich es problemlos in der Jeans in der Tasche tragen kann. Also ich mag die großen Displays, weil ich dann ein Video drauf gucken kann, weil ich mehr Platz drauf habe, besser lesen kann.
Ja, und ich finde das halt total unpraktisch, halt, dass es so groß ist. Und wenn ich ja wirklich da rumsurfen will, dann kann ich auch ein Tablet nehmen.
Ja, das stimmt. Habe ich auch gerade, als ich gesprochen habe, noch gedacht.
Also ich finde das also, das war der Grund, warum ich überlegt hatte, mal vielleicht doch ein iPhone zu kaufen, weil es noch kleine Modelle gibt.
Ja, wobei angeblich, also für uns jetzt angeblich, ich glaube, dann ist es Realität, schaffen sie ja einige von den kleineren Geräten jetzt wieder ab.
Aha, okay.
Aber mal gucken.
Ja, guck mal, Daniel, da hätte Apple mich fast gehabt. Und dann sowas.
Jetzt haben sie das gesehen, da geht ein Warnlicht an, ne? Und dann sagt der Tim Cook, nein, 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 nein. Wenn wir hier anfangen, wenn die Linux-Nutzer hier kommen, macht, was sie nicht wollen, ja?
Ja.
Und, ja.
Ja, ja.
Aber wir sind mal gespannt. Ich finde aber angenehm, ich finde diese ganze Diskussion, ob jetzt Android oder iOS, ist, glaube ich, nicht mehr so, so wird nicht mehr so intensiv geführt.
Nee, wird doch nicht. Also, ich glaube, die Grenzen verschwimmen da auch langsam, ne?
Ja, das ist halt, man sucht sich halt so seine Hersteller aus und die haben alle ihre Vor- und ihre Nachteile.
Genau, deswegen. Ich finde es eher interessanter, wenn jetzt so Konzepte wie Fairphone, FreiOS und solche Sachen, das ist dann eher. Aber ich glaube, das bleibt nicht ein Thema. Also.
Ist halt ähnlich wie Linux dann, ne?
Obwohl, 22 ist das Jahr von Linux und Desktop, ne? Wieder einmal.
Wie so oft.
Wir haben noch ein paar Monate.
Das Jahr des Snap.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Sehr schön. Das waren die News des Monats und...
Für in vier Wochen
und wir haben noch Themen.
Oh ja. So schnell kommt ihr uns nicht davon. Wir haben nämlich drei Themen vorbereitet. Und ich fand es spannend, wo der Daniel mir erzählt hat, dass er Zwei-Faktor-Authentifizierung mit YubiKey am Start hat.
Genau, und das für gar nicht so wenig Sachen. Also manchmal habe ich auch das nur als eine von vielen Möglichkeiten. Aber fangen wir mal vorne an. Was ist ein YubiKey? Das ist so ein kleiner Stick, den man auf alle möglichen Art und Weisen mit Smartphone, Tablet oder Computer verbinden kann. Da gibt es halt alle möglichen Geräte. Der, den ich habe, der unterstützt USB-C und NFC, also den kann ich ans Smartphone ranhalten als zweiten Faktor. Oder ich habe ihn halt auch sehr oft einfach an meinem Rechner angeschlossen. Ja, und man kennt das, man gibt irgendwo ein Passwort ein und dann wird ein zweiter Faktor gefordert. Und bei den Dingern ist halt das einfach draufdrücken. Und man ist authentifiziert.
Aber es ist nicht so, dass sie biometrisch irgendwas nimmt, sondern einfach nur Kontakt.
Kontakt reicht da, genau. Das ist okay. Eigentlich wie ein Schlüssel, den du halt irgendwo stecken hast, ne?
Okay.
Und du musst da schon draufdrücken. Biometrisch ist da, also wenn, haben sie das echt gut versteckt. Nicht, dass ich jetzt hier gerade riesigen Unsinn erzähle und das einfach nicht mitbekomme, dass da jedes Mal ein Fingerabdruck. Ich google nochmal schnell, bevor ich da total Unsinn erzähle. Aber soviel ich weiß, ist das alles... Nee, das ist einfach nur Kontakt. Okay. Und die gibt es in allen Größen. Ja, und genau. Ich habe da den 5C NFC, heißt der.
Okay, und was ist an dem so besonders?
Dass der halt USB-C einmal hat. Das ist so der Anschluss, den ich am Tablet habe und den ich an meinem Rechner habe. Mhm. Und fürs iPhone hat der halt noch NFC.
Ah, okay.
Und der ist halt winzig klein, der ist also, ich würde sagen, sogar einen Ticken kleiner als ein Haustürschlüssel. Das heißt, du kannst ihn dir auch wunderbar an Schlüsselbund machen, wenn du zum Beispiel möchtest, und hast ihn halt immer mit dabei. Und ist jetzt mit Homeoffice nicht ganz so wichtig, ja. Und warum kamen wir auf das Thema? Weil ich irgendwann erwähnt habe, dass ich mir einen zweiten geholt habe.
Genau.
Genau, deswegen, weil ich quasi ein Backup haben wollte. Das heißt, einen zweiten Schlüssel, den ich auch überall registriere, wo ich den ersten registriere. Damit, wenn mir der erste mal verloren geht, ich immer noch den zweiten Faktor habe.
Ja. Und wie, hast du den jetzt irgendwo in der Schublade oder trägst du die irgendwie einfach nur in anderen Taschen mit?
Also ehrlicherweise, der eine ist für zu Hause und der steckt meistens hier im Thunderbolt-Dock. Ja, weil ich den halt den Tag immer wieder brauche, ne, darum soll ich denken, und den anderen habe ich jetzt noch nicht alles eingerichtet, muss ich nochmal durchgehen, ob ich nicht irgendeinen Service vergessen habe. Der kommt an Schlüsselbund.
Ah, okay. Auch cool.
Und dann, ja. Das ist nämlich das, was ich quasi falsch gemacht habe am Anfang. Ich habe mir den irgendwie vor, lass mich nicht lügen, anderthalb, zwei Jahren das gekauft und dann überall eingerichtet. Es ist natürlich besser, wenn man das Backup-Gerät direkt mit dabei hat und gleich mit einrichtet, damit man halt im Zweifel den zweiten Faktor, dass man das im Zweifel wieder hat. Das muss ich jetzt so ein bisschen nachholen und deshalb habe ich jetzt so gerade diesen Modus, wenn ich den ersten irgendwo brauche, dann nehme ich mir meistens die zweite Zeit und richte den zweiten nochmal mit ein.
Ja, okay.
Ja, und das mache ich jetzt noch ein paar Wochen und dann geht das.
Das ist halt iterativ, aber ist ja gut.
Ja, genau, das ist ja...
Ersparst du dir dann eigentlich dann diese ganzen Apps wie Authentificator oder Authy und den ganzen Gedöns?
Genau, du kannst das stattdessen nehmen. Also ich habe meistens noch einen dieser Codes, weil ich ja 1Password nutze, auch noch hinterlegt. Mhm. Ja, also weil es kann ja immer mal sein, dass man jetzt doch irgendwo ist und dann sich trotzdem noch authentifizieren möchte. Dann kann ich auch stattdessen den Code nehmen. Okay. Aber eigentlich so die Hauptvariante ist, dass ich den nehme. Der Code ist eher, sagen wir mal, ja.
Also ich empfinde das als eigentlich eine coole Alternative, weil immer ich mir graust immer jetzt immer so vom Handy wechsel, weil du dann anfängst, die ganzen Apps dann nochmal neu einzurichten.
Ja.
Ne?
Ja. Das geht zwar zum Beispiel auch bei iOS ganz gut mit der Migration auf Neues, also wenn du im selben Ökosystem bleibst. Aber ja, Ich sag mal, das ist
Ja,
nicht ganz
Migration
so
ist immer
schön.
ein bisschen doof.
Ja, genau. Und so hast du es halt auch wirklich separat. Und ich glaube, ganz richtig wäre, wenn ich jetzt, da ich ja eigentlich dieses Backup noch über OnePassword ja auch habe, ein quasi, keine Ahnung, in Safe für den Notfall so ungefähr. Aber so ist das für mich halt irgendwie praktisch, weil ich schon manchmal merke, wenn ich unterwegs bin, dann will ich ihn auch dabei haben. Und der hängt halt super gut am Schlüsselbund, ne? Also das stört jetzt nicht. Ist ja so ein kleines Ding. Und du kannst da auch, das ist eigentlich das Coole, da empfiehlt sich auch auf die Seite vom YubiKey zu gehen, yubico.com. Du kannst da halt für deinen Anwendungsfall das Richtige raussuchen, ne? Also
Ah, cool.
es gibt da alles, wirklich alles möglich. Und es gibt auch, oh, ich sehe gerade, es gibt eine Bio-Serie. Es könnte sein, dass dann da dein Fingerscanner mit drin ist.
Ha.
Ja, genau. Hardware-based biometric authentication.
Aber ich glaube, das ist doch eher auch nur ein bisschen Marketing, oder?
Ja gut, wenn du das haben, ist ja immer die Frage, was du da haben möchtest, ne? Also
Ja. Ja, okay. Also ich halte von diesem biometrischen, das ist, habe ich immer den Eindruck, dass es so ein bisschen fake ist, aber gut.
ja.
Aber gut,
Und
ist ja
ja.
auch egal, weil ich meine, ich brauche trotzdem einen YubiKey und dann ist es egal, ob das jetzt einfach nur per Druck oder per biometrischen das dann halt angeht.
Und es gibt da, wie gesagt, alle möglichen Varianten. Also du kannst da quasi so einen mini kleinen Stick haben, der gerade mal, sagen wir mal, der USB-Anschluss ist, wo fast nichts dran ist. Wenn du den nämlich einfach in deinem Rechner stecken lässt. Und dann kannst du da an der Seite draufdrücken, dann geht das. Das gibt es auch für USB und dann gibt es halt alle Varianten. Oder es gibt sogar einen, der hat USB-C und Lightning. Ne? Also für dein
Ja.
iPhone, wenn du das haben möchtest. Und ja, da kannst du dir, das finde ich auch ganz gut, das machen die auch auf der Webseite angucken. Die haben da so einen Quiz, ne? Find the right YubiKey. Und da kannst du genau deine Anwendungsfälle reinschreiben und dann sagen sie dir, welche Geräte passen.
Ja, wunderbar.
Ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen und ich finde es halt nochmal eine einfache Variante für Authentifizierung.
Also zumindest für den zweiten Faktor finde ich das auf jeden Fall eine
Ja.
bessere Variante als mit diesen ganzen Apps.
Ja, weil ich meine, im Worst Case geht dein Rechner drauf, ne, und du kommst in die Keys nicht mehr dran. Das macht auch keinen Spaß.
Ja, das stimmt auch wieder.
Gut.
So. Dann hat es wieder mal ein Hörerwunsch bei uns auf die Themenliste geschafft.
Der vielleicht schon ein bisschen älter ist.
Ich glaube, der ist von Weihnachten, kann das sein?
Das ist, der kann echt ein bisschen älter sein. Wir hatten das Thema, glaube ich, aber vorher schon mal drauf. Und dann wurde es ein Hörerwunsch. Ich glaube, das Thema sogar haben wir schon länger auf der Schiene gehabt.
Das kann gut sein. Ja, es kann gut sein, dass wir das schon hatten und das wurde. Ja, aber wir hatten dann irgendwie. Ja, ist dann. Es ist. Aber bei uns ist ja, bei uns, wir vergessen nie was. Es kommt immer nur die Frage an, wann wir es machen.
Danke, Meistertask.
Ja, genau.
Wobei Meistertask graut ja inzwischen die Themen aus, die zu alt sind. Ja?
Bei mir nicht.
Doch, bei mir sind die Karten total, werden die immer heller, die Schrift.
Nee, bei mir nicht, aber ich benutze ihn meistens über den Desktop. Über den Browser, Entschuldigung.
Ich auch. Ich habe auch nur den Browser. Dann ist da bei dir noch irgendwas nicht. Oder du hast irgendwo mal ein Setting irgendwo angeklickt. Ich schaue mal gerade, vielleicht kann ich das auch einfach abschalten. Nee, ist sogar
Das Beste ist.
andersrum. Die UI war gar nicht merkwürdig. Also, das ist.
Automatisierung. Also wir haben nicht die Pro-Version, das heißt, die Automatisierung hätten wir. Naja.
Ja, jetzt habe ich es auch nicht mehr. Ich habe gerade meine Settings geöffnet
Ach
und da war
so.
nicht angewählt, Aufgaben verblassen lassen. Ne?
Ah.
Und dann habe ich es angewählt und abgewählt und jetzt sind meine Aufgaben auch nicht mehr verblasst. Dafür sehe ich auch keine Tags mehr.
Doch, die Text muss so auch sein. So, ihr seid live dabei, wo Daniel seine Meistertask-Settings verhunzt.
Ist das ein komisches Ding?
Okay. Nichtsdestotrotz, wir wollten Don't Repeat Yourself. Und ich glaube, das ist einer der Clean-Code-Prinzipien, die am häufigsten missverstanden werden, hab ich zumindest den Eindruck.
Ich würde sogar sagen, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr gilt.
Ah, das würde ich so nicht sagen.
Ding,
Ich glaube,
ding,
ich würde das
ding,
in einem
ding,
anderen
ding.
Kontext sehen. So,
In der rechten
was.
Ecke.
Genau.
Sandra.
In der linken Ecke.
Abstract Generic Class Basic.
Nein! Hallo!
Ja?
Weißt du was, bevor du mich in so eine Ecke hinstellst, solltest du meine Argumentation mal
Ja,
zuhören.
natürlich. Ich wollte jetzt gerade nur das Thema ein bisschen anheizen, damit
Achso,
hier.
ja, Anna, hast du gesagt. Ich wollte erst mal erklären, was das ist. Also, Don't Repeat Yourself ist halt ein Pattern aus den Clean Code-Reihen. Darum geht es halt, um Redundanzen zu vermeiden, beziehungsweise zu reduzieren. Und das, ja gut, das Englische ist wieder auf Deutsch, ist halt, wiederhole dich nicht. Und vieles, also es geht darum, redundante Informationen halt zu vereinheitlichen. Und das hat am Anfang immer gerne halt als Beispiel wurde immer Code-Duplikation im Quellcode genannt. Und da kamen immer solche Konstrukte wie Generic, Abstract, weiß ich was. Es gibt halt auch ein anderes Prinzip, der genau zum Gegenpol ist, nämlich das Spot-Prinzip. Und da ist das genau, da will man halt Redundanz haben. Und die Frage ist halt, in welchen Trade-off bewegt man sich? Also, ich bin auch kein Freund von diesen Generic- und Abstract-Klassen. Also, nur weil drei Klassen jetzt eine ID-Feld haben, ist das für mich noch keine Redundanz, wo ich jetzt ge gewillt bin, halt eine Abstract-Entity-Klasse irgendwie zu bauen, ja? Ich würde aber Redundanz schon halt reduzieren wollen, wenn halt dieselbe Konzepte halt sind. Also, da habe ich kein gutes Beispiel. Manchmal habe ich das vor, Redundanzen sind einfach da, weil das zufällig Redundanzen sind, aber ich warte halt ein paar Iterationen halt ab, wie sich das Ganze halt entwickelt, bevor ich das herausreflektiere und sage, okay, ich baue was Einheitliches, was scheint halt doch was Einheitliches zu sein. Und deswegen ist das bei mir im Code, gibt es halt öfters bewusst Redundanzen drin, bis ich halt in Klarheit bin, okay, das scheint wirklich was Einheitliches zu sein, das muss herausgefiltert sein. Also die Redundanz von vorhandenen Informationen muss ein bisschen, glaube ich, ein bisschen abstrakter verhalten werden.
Ja, das würde ich auch so ähnlich unterschreiben. Also man sieht halt immer wieder, dass Leute sich da mit den abstrakten Klassen und Vererbungen, wer weiß was, zusammenbauen, nur um dann irgendwo sich dieses, ne, überspitzt gesagt, ID-Feld sparen zu können. Und ja, ich glaube, also du hast das schon ganz richtig beschrieben. Viele machen das ein bisschen zu früh. Das heißt, man sieht auf einmal, oh, das heißt, das sind zweimal die gleiche Zeile Code. Jetzt muss ich das aber sofort rausziehen in eine Elternklasse oder keine Ahnung wie. Mache ich jetzt schnell eine Utility-Methode, die das berechnet oder macht. Und ich sehe das ganz genauso wie du. Ich ertrage Duplikationen eine ganze Weile, bis ich mir sicher bin, dass ich sie verstanden habe. Und dann bin ich eher ein Freund zum Beispiel von Komposition, um diese Dinge anzugehen und weniger davon, dass. Also es kommt vielleicht auch daher, dass ich eher so aus dem JavaScript-Umfeld komme, um die Sachen anzugehen.
Ja.
Und das finde ich dann eigentlich viel, viel schöner, weil ich bin ein großer Freund davon, dass ich Dinge wegwerfen kann, wenn ich sie nicht mehr brauche. Wenn die aber alle miteinander unglaublich verzahnt sind, weil da irgendwelche Utility-Klassen und Funktionen überall drin sind, oder ich verweise, was an Vererbungshierarchien habe, dann wird es schwierig, diesen Code irgendwie auch mal aufzuräumen oder Sachen wegzuwerfen.
Das stimmt. Dazu gibt es eine kleine Anekdote. Ich habe vor 2, 3 Jahren halt einen Blogpost geschrieben über, wie man Strategy Pattern halt in Spring Boot oder im Spring Framework halt umsetzen kann. Und da gab es halt Klassen, die halt auf den ersten Blick Code-Duplikation halt hatten. Und dann bekam ich halt einen Pull-Request, der halt den Code halt refactored hat und genau halt diese Duplikation halt rausgetan hat in der Abstract-Klasse. Mal davon abgesehen, dass das, was der mir das PR geschickt hat, nicht mal kompilierfähig. Halt, darum habe ich ihn weggesehen. Ich habe ihn aber dann länger beschrieben, warum ich halt diese Duplikation halt aushalte. Und mir ist schon bekannt, das mit Don't Repeat Yourself, aber genau aus dem Punkt, ich weiß halt nicht, wie sich das weiterentwickeln würde. Und deswegen, um das halt da die Möglichkeit der Weiterentwicklung zu geben, habe ich diese Weg der Duplikation. Naja, gut, als Antwort habe ich dann bekommen, ich habe einen Link zu Don't Repeat Yourself und mit einer Anweisung, ich soll mir noch das Prinzip nochmal durchlesen, ich hätte es halt nicht verstanden.
Ja, es ist halt, weißt du, ich finde das, es erinnert mich so ein bisschen daran, wenn du testgetrieben entwickelst, ne?
Ja.
Hast du ja drei Phasen, rot, irgendwas habe ich kaputt gemacht, grün, es läuft irgendwie, ja. Und dann optional Refactoring. Und auch da versuche ich, so spät wie irgend möglich zu refactoren.
Ja, ja.
Weil ich das Problem viel besser verstehe. Also wenn ich jedes Mal nach jedem Mal, oh, hier ist ein doofes If oder das ist jetzt aber nicht so schön, anfange zu refactoren, dann übersehe ich später womöglich die schöneren Patterns, die sich extrahieren lassen und die das Problem viel besser beschreiben. Und ja, das finde ich so eines, und ich finde, das ist ähnlich hier, ne? Also wenn du sobald bei der ersten, oh, hier gibt es eine ID, schnell Abstract Entity, ja, sollte man vielleicht hinterfragen sich, warum man das jetzt braucht und was man daraus gewinnt. Ich glaube, es gibt technisch gesehen keine Argumente mehr heutzutage, zumindest, ich sag mal, im Java-Umfeld oder auch im JavaScript-Umfeld, da so zu arbeiten.
Ja. Ich finde den Wikipedia-Artikel zu Don't Repeat Yourself ganz gut, auch wenn sie da das Beispiel Code-Duplikation mit Quellcode nennen, aber ich darüber gucke ich hinweg. Was aber sie vollkommen recht haben in diese Wikipedia, es gibt ja Prinzipien, die halt ähnlich gelagert sind mit Don't Repeat Yourself. Einmal die Normalisierung in Datenbanken.
Mhm.
Das kommt ja aus der Zeit, wo halt Speicherplatz teuer war und deswegen halt man normalisiert hat. Ich habe mir aber sagen lassen von Datenbankexperten, dass wir uns das Leben auch weiterhin einfacher machen können, wenn wir halt diese Normalisierung halt beibehalten würden in Datenbanken. Kann sein, dass für relationale Datenbanken halt gilt. Aber ich muss sagen, meine Datenbankvorlesung zu der Thematik ist jetzt auch schon lange her, dass ich da jetzt auch keinen, auch nicht dagegen wettern könnte. Da gibt es ein ähnliches Prinzip, das KISS-Prinzip. Keep it stupid simple. Oder simple stupid.
War es nicht small and simple? Bin ich mir jetzt auch nicht sicher, will ich jetzt auch keinen.
Nein, warte mal, ich klicke mal auf den Hin. Na, also das Original ist keep it simple and stupid.
Okay.
Aber es gibt halt noch. Es gibt aber auch noch. Noch Varianten. Die sagen halt short and simple, was du gesagt hast, simple and smart, simple and straightforward.
Ja, aber simple soll es sein.
Genau.
Wobei das auch zu ganz komischem Code führt und das erinnert mich sehr, sehr an ein Projekt, wo ich mir dann ab anhören dürfen. Das habe ich auch bestimmt schon ein paar Mal erzählt. 3-Zeilen-Code muss ich nicht testen. Da haben die Leute, das ist halt, wenn Leute solche Pattern oder solche Aussagen einfach so wortwörtlich nehmen und daraus komische Dinge ableiten.
Also, ja, das ist halt, aber das ist, glaube ich, bei Don't Repeat Yourself genauso. Das ist halt, Was ich aber auch sehr interessant finde, ist halt, dass auf Don't Repeat Yourself eigentlich das Paradigma, Convention for also over Confederation halt basiert.
Mhm.
Und das, okay, das habe ich mir nicht so klar gemacht, aber wenn du das so vor Augen führst, dann ja, das ist, kann man so sehen.
Also ich glaube, was wir vielleicht noch mal ein bisschen rausarbeiten können, ist, warum ist das denn jetzt ein Problem? Also ich habe jetzt meine zwei Entities geschrieben in der Story, die haben beide eine ID. Und ich habe noch eine dritte in der vorherigen Story. Und dann mache ich einmal Control-Enter und dann macht IntelliJ mir daraus mein Control-Space. Dann macht mir mein IntelliJ daraus mein Abstract Entity und dann kann ich sagen, hey, wie cool ist denn das jetzt, wenn die jetzt was gemeinsam haben, dann habe ich hier das Schöne dieser abstrakten Klasse. Sag mal, warum sagst du denn dann beim Code Review, vielleicht nicht?
Ich glaube, bei der ID, na gut, ist also, mich würde das stören halt, dass ich halt dann eine zusätzliche Klasse habe, die keinen Mehrwert bietet. Also das ist halt für mich, ich sage kein toter Code, aber überflüssiger Code. Mhm. Ich muss halt dann zusätzlich, viel interessanter wird das halt, wenn ich zwei, drei Felder habe und die dann in die abstrakte Klasse packe.
Ja.
Und da kommt das halt, was ist, wenn ich halt feststelle, dass der Fieldname einfach in der Klasse B halt feststelle, dass er doch mal umbenannt werden soll. Aber dann ist halt doof, weil er dann halt von dieser Abstract-Klasse halt dann abhängt. Klar, ich könnte jetzt ein neues Field hinzufügen, aber dann habe ich ein Feld halt drin, der eigentlich gar nicht gebraucht wird.
Und die Erfahrung zeigt, also es gibt da, ich finde so zwei Standard-Pattern. Das eine ist, ich mache noch mal eine abstrakte Klasse. Und für deinen Fall B, die nutzt dann halt die eine abstrakte Klasse und die anderen Klassen nutzen die zweite abstrakte Klasse, ja. Weil die brauchen ja immer noch die zwei Felder und das, was die Klasse, die alle drei brauchen, die gemeinsamen Felder sind dann in der einen Klasse. Oder auf einmal fangen an, meine abstrakten Klassen mehr über ihre Kinder zu erfahren. Weil auf einmal Code drin ist, der sicherstellt, dass das Verhalten sich entweder customizen lässt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dann irgendwann Geschäftslogik, die mit den Kindklassen zusammenhängen in meiner Elternklasse. Und dann wird es auf einmal ein großer Ball of Mud.
Und dann wird meistens auch das Prinzip, ich glaube, das war Lipskov-Prinzip auch verstoßen. Der besagt halt, dass die, also in Vererbung, also wenn eine Klasse halt von einer anderen Klasse erbt, dann soll sie halt nach außen hin halt in ähnliche Sachen halt machen. Und wenn halt sie von einer abstrakten Klasse erbt, die halt, wo da Funktionalität drin ist, die ich nicht brauche, dann aus meiner Sicht würde ich halt gegen dieses Prinzip halt verstoßen.
Genau, ja genau, das ist so das typische Lisskopf ist das, ja.
Ja. Also, ja, ich weiß, das wurde uns eingebläut mit Don't Repeat Yourself. Ich weiß, dass dieses Beispiel der Duplikation gerne genommen wird. Und ich glaube, das erste Mal wurde es auch genannt in dem pragmatischen Programmierer. Und ich glaube, die Intention war auch schon in Ordnung gewesen. Aber gerade jetzt mit Domain-Driven Design und Microservice und sowas, dann muss man aus meiner Sicht da einen Trade-off finden.
Ja, und wie gesagt, für mich ist halt so, und es kann jetzt natürlich sehr aus der Frontend-Brille sein, ich habe verschiedene Frontend-Komponenten und wenn die zu sehr miteinander verzahnt sind, dann ist es schwierig, da Sachen rauszuwerfen, da umzubauen und deshalb habe ich lieber unabhängige Einheiten, mit denen ich dann, die da miteinander arbeiten, als wenn da zu viele Verknüpfungen sind.
Ja. So, vielleicht sollten wir öfters mal so Clean Code Prinzipien mal hier durchnehmen.
Oh, die großen Clean Code Wochen.
Ja, warum nicht?
Da sollten wir uns eine Notiz anlegen.
Ja, mache ich sofort.
Oh Gott. Ja, aber eigentlich war das eine Überleitung, denn auch ein Thema, das wir schon eine Weile drin haben, ist das Arbeiten mit Checklisten organisieren und wie wir Notizen machen. Und ich glaube, der Anlass dafür war ein Artikel, den du gefunden hast.
Ja, das war kein Artikel, sondern ein Vortrag auf dem CCC. Sogar vom... Nee, war das CCC? Zumindest habe ich das bei mediaccc.de gefunden. Ah, es war CCC Stuttgart, Entschuldigung. Also letztes Jahr, 21 im September, gab es ein CCC Stuttgart-Treffen. Und da hat der liebe Kollege Stefan nämlich das Bullet Journaling vorgestellt. Aber ohne Blümchen. Und hat er erklärt, wie er halt seine Notizen halt macht. Und das ist dann irgendwann bei uns im Backlog gelandet, mal, dass wir mal erzählen, wie wir das halt machen. Und ja, das ist, wir verlinken auch alles und viele Sachen, was der Stefan da macht, mache ich halt auch. Also der macht das auch ausgefeilt mit Notizen beim Bücherlesen oder sowas. Das so ausgefeilt mache ich da nicht, da bin ich eher im Team Chaos. Aber ich, so ein paar Sachen vom Bullet Journaling und sowas, das organisiert, also das benutze ich halt doch schon. Und deswegen, ja, wäre eine Idee, darüber mal zu diskutieren.
Ja, wie machst du es denn?
Also ich mache das halb digital, halb Papier. Also ich habe einen DIN A5 Notizblock, den ich in einen Organizer drin habe, der von Roten Faden. Also das ist etwas ein teurer Organizer, aber der ist halt ganz cool, weil er Klammern hat und so Taschen und da kann man halt so Stickers drin reintun oder halt, wenn ich unterwegs bin, habe ich dann eine Ablage für meine Rechnung, von Hotelrechnung und sowas halt drin. Das ist ganz cool. Und was ich halt so mache, ist halt, dass ich mir am Anfang der Woche oder Sonntagabend halt eine Wochenplanung mache und da schreibe ich mir auf, welche Sachen ich in der Woche wann zu erledigen habe. Und dann schreibe ich es halt auf, sodass ich das so während der Woche halt dann durchstreichen kann. Und wenn Sachen dann doch nicht erledigt werden, weil aus Gründen, dann wandern sie halt dann eine Woche später. Und das ist halt so mein Notizblock, wenn ich mir was halt irgendwie handschriftliches halt tun soll. Manchmal klebe ich auch Post-its rein, also da bin ich dann eher im Prinzip Chaos, aber das sind auch meine ganzen Meeting-Minutes. Ich habe auch eine Spalte, wo halt neue Sachen reinkommen und wenn sie halt nicht spontan abgearbeitet werden die Woche und auch nicht für die nächste Woche wichtig sind, dann, dann nehme ich sie rüber halt in mein Kanban-Board auf Meistertags und organisiert die da und da gebe ich halt dann auch ein Fähigkeitsdatum, sodass sie dann irgendwann mal im Kalender halt auftauchen. Zusätzlich zu dem habe ich noch ein Wiki-System, wo ich mir halt dann wirklich Notizen halt von der Arbeit halt mache, wenn ich dann am Rechner sitze und irgendwie Codesnippet rein kopiere oder dass ich mein Tagebuch führe, was ich beim Kunden gemacht habe und da ich das sowieso vom Rechner sitze, mache ich das dann halt in meinen personalen Wiki-System. Ich glaube, ich könnte das wahrscheinlich auch irgendwie merchen, aber ich mit der Arbeitsweise bin ich jetzt, komme ich zurecht und habe ich da jetzt auch keine große Motivation, da irgendwas dann dran zu ändern. Also ich glaube, ich könnte vielleicht das Wiki-System ersetzen, komplett durch das Kanban-Board oder auch umgekehrt, aber da, ja, da habe ich da keine große Motivation an der Stelle.
Ja,
lieber Daniel, wie machst du das denn?
Ich habe witzigerweise auch einen roten Faden, also diese Mappe. Oder hast du die Hefte oder hast du auch diese Mappe?
Ich habe nur die Mappe. Also meiner ist jetzt aus die Vorderseite, also die Außenseite ist mit diesem Tanzbodenbelag.
Ja.
Weil da kann ich nämlich auch Stickers aufkleben.
Ja.
Damals gab es sie noch in Lederfassung, aber da habe ich die Lederfassung, sieht zwar super schick aus, aber da kann ich ja keine Stickers draufkleben. Und drin habe ich so Filz genommen mit halt mehreren Taschen.
Ja, genau. Also ich habe den auch in DIN A5, würde ich jetzt mal sagen, ist die Größe. Also für so ein klassisches Notizbuch. Genau. Ich habe außen Leder und innen Filz. Und die Taschen, da ist, sagen wir mal, hinten eine große, wo man noch ein Notizbuch reintun konnte oder wo früher sogar ein iPad Mini reingepasst hat. Und vorne sind hier so kleine, genau wie du gesagt hast, für Sticker. Und ich nehme normalerweise Notizbücher hier von Moleskine. Habe ich schon seit Jahren, dass ich die benutze. Und ich habe auch so eine 50% digitale, 50% analoge Variante. Ich führe digital ein Journal. Eigentlich schreibe ich da jeden Tag ein bisschen was rein. Aber gerade montags ist so, da schreibe ich so wirklich meine Wochenplanung. Was sind so die Ziele? Was will ich machen? Und so weiter und so fort. Und meinem Notizbuch kommen entweder Aufgaben, die ich jetzt gleich kurzfristig erledigen will oder Sachen, die jetzt anstehen, die ich heute machen möchte oder die heute dazugekommen sind. Und oder generelle Aufgaben. Also ich finde eigentlich am allerschönsten, wenn ich morgens in den Tag starten kann und da so ein bisschen, ich sag mal, ich schlage eine neue Seite auf, ich schreibe mal oben das Datum hin und dann mache ich Checkliste, welche Aufgaben sind noch von der letzten Seite da und was ist vielleicht nochmal neu dazugekommen. Das kann auch manchmal Sachen sein, die zum Beispiel auf der Arbeit noch im Board stehen. Aber ich mag dieses Abhaken, wenn ich es geschafft habe. Oder wenn ich an einer Story mehrere Sachen machen will, die strukturiere ich mir vorher da drauf und dann ist das auch, ich finde das cool, das abzuhaken. Und parallel nutze ich von Apple die Erinnerungen-App für alle Erinnerungen, die so, ja, meistens private To-Dos sind, ne? Also wenn ich irgendwelche Sachen noch überweisen will oder irgendwo anrufen will oder was nachfragen will oder jetzt für den Umzug wird Netflix gekündigt, dann ist das so ein To-Do, was ich mir da reinschreibe. Und das sind diese To-Dos, die ich da drauf habe, weil sie halt über iOS überall synchronisiert werden und weil ich sie halt auch per Sprache hinzufügen kann. Ja, das heißt, ich habe ja so ein Siri, so ein HomePod Mini stehen. Dem kann man schnell mal was zurufen, wenn man an irgendwas erinnert werden will. Und das pflegt parallel unsere Einkaufsliste, die mit meiner Frau geteilt ist, wo wir dann beide Sachen reinschreiben können, wenn wir noch irgendwas brauchen. Und ja, also, ne, weil den Taschen, den roten Faden, den habe ich jetzt ja nicht immer dabei. Und da würde ich jetzt auch keine Einkaufsliste drin pflegen, das wäre so ein bisschen komisch. Ich sag mal, solche größeren Erinnerungen und eher die privaten Erinnerungen, die landen dann eher da digital drin.
Also das ist witzig mit der Einkaufsliste, weil wir haben einen Block mit Stift bei uns auf der Theke stehen und dann, wenn jemand was einfällt, was da rauf muss, dann wird das raufgeschrieben, handschriftlich. Und derjenige, der dann die Woche einkaufen geht, dann der schnappt sich dann das Papier und geht und zieht los.
Ja, das finde ich, also ist ja genauso valide, ne? Also so gewöhnst du dich halt dran, dass du da den Assistenten einmal rufst und dem sagst, was du haben möchtest.
Ja, ja.
Kommt ja aufs Gleiche hinaus, würde ich sagen.
Das ist wohl wahr.
Ja.
Was ich aber auch sehr gerne mache, ist halt Checklisten halt für Sachen, die entweder noch nicht automatisiert jetzt auf der Arbeit, die man händisch machen muss. Oder halt, also oder als Vorbereitung für die Automatisierung. Dass du es halt mehrmals halt durchspielst. Also das Spiel Release bauen, was du da alles beachten musst, wenn du es jetzt nicht per Skript wegautomatisiert hast oder ein Deployment. Oder halt, keine Ahnung, du willst neue API hinzufügen und da gibt es noch kein Skript, der da so ein Template halt erstellt und dann musst du es halt was händisch was machen. Da finde ich das auch eine Checkliste ganz cool, wo du das einfach stumpf abhaken kannst.
Ja.
Und dann merkst halt, da was fehlt, dann fügst du hinzu und wenn du merkst halt, dass diese Checkliste sich nicht mehr verändert, dann kannst du halt den nächsten Schritt gehen und das wegautomatisieren.
Ja.
Es gibt auch ein tolles Buch über Checklisten, wo erklärt wird, wie in anderen Berufen, für was da Checklisten gut genutzt ist. Das kann man sich dann als Piloten zum Beispiel, wenn sie so vom Abflug oder sowas, die gehen ja stumpf so eine Checkliste halt durch. Steht auch lange auf meiner To-Read-Liste. Habe ich aber von mehreren Kollegen gehört, dass es ein super Buch sein soll. Würden wir auch nochmal in die Shownotes reinpacken.
Ja, können wir definitiv mal machen. Interessiert mich auch, ja.
Ja. Und ich hast im Vorfeld erzählt, dass du Obsidian sich angeht. Das ist ja der neue heiße Scheiß an Journaling-Software. Also genau. Mich hat das jetzt nicht von Hocker gerissen. Die hat keine geile Funktion, was die anderen nicht haben, aber das war jetzt für mich, ich habe da für mich jetzt keinen Use Case dafür gefunden, darum möchte ich es auch nicht wechseln. Wie sieht es bei dir dann auch da aus?
Ja, war bei mir eigentlich ähnlich. Ich habe mir das mal installiert. Ich finde, es gibt auch coole Erweiterungen und ich mag die Idee, dass das alles über Markdown-Dateien funktioniert. Lässt sich auch super hier in der Apple-Welt integrieren über iCloud Sync und sowas. Also hast du direkt auf all deinen Geräten verfügbar. Aber ich wollte den Absprung nicht schaffen. Ne? Also das ist vielleicht auch ein bisschen das. Also ich wollte meinen analogen Notizflow nicht opfern. Und die anderen Sachen, die klappen halt auch so gut. Das heißt, ich hatte vielleicht gar nicht diesen Bedarf, Notizen immer darüber zu machen. Ich habe da mal ein paar Tage damit rumgespielt, ne? Also mal während Meetings ein bisschen mitgeschrieben Und das ist schon cool, wie das gemacht wird, dass du neue Dokumente hast, die miteinander verlinkt sind. Und ja, du kannst hier ein Kanban-Board da reinziehen und dann damit arbeiten. Das ist echt alles super. Also ich kann nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber ich hatte eigentlich das Problem nicht so richtig. Also das war jetzt wirklich nur mal rumspielen und ja, dass ich sag mal, wenn ich hier digital Journale führe, dann das hätte ich darüber migrieren können, aber dann hätte ich ja meine alten verloren. Das fand ich jetzt, also es hat mich einfach nicht so, es hat mir nicht das mehr geboten, was ich irgendwie vermisst hätte.
Ja, also das mit dem Synchronisieren und Markdown, das kann ja mein Wiki-System, das Joplin, da synchronisiere ich auch bei Nextcloud mit meinen anderen Geräten. Also dieses Feature bräuchte ich halt nicht. Klar, ich kann da keine Kanban-Spot machen, aber dafür habe ich halt Meistertask und ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, das alles in ein Tool halt zu packen. Aber es kann auch sein, dass ich halt auch mein Wiki-System halt wirklich nur halt wirklich wie ein Wiki-System halt benutze, ne?
Ja. Ich glaube, wenn du dann ein funktionierendes System hast, ich finde das beeindruckend, was Leute damit machen und klar, das alles durchsuchbar an einer Stelle haben, mega toll. Aber man muss halt auch diesen Bedarf haben und sich in das Ökosystem da reintrauen. Da würde mich aber auch wieder interessieren, falls wir hier einen Hörer haben, der da mehr mitmacht. Vielleicht gibt es hier noch ein paar gute Links, die man sich mal angucken sollte, um zu verstehen, warum das alles die Migration und alles das wert ist und was wir da gerade verpassen. Weil ich habe zum Beispiel ausprobiert, kann ich noch erzählen, ich habe meine Blogposts genommen, weil ich dachte, cool, da habe ich ja Content produziert. Die habe ich dann rüber migriert und habe die dann vertaggt. Und schwupps, hattest du geile Möglichkeiten, über Tags Informationen darüber zu bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ist aber doof, wenn ich das hier an zwei Stellen habe. Ja, weil dann müssten diese Blogposts auch irgendwie daraus automatisch generiert werden. Und da gibt es zwar von Obsidian eine coole, kostenpflichtige Lösung für, aber ich habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, was diesen Arbeitsflow von mir so optimieren würde, dass sich das lohnt. Ja.
Also die Suchfunktion, also Tags kann ich auch vergeben, Suchfunktion habe ich auch und also wie gesagt, das reicht mir vor. Aber ich bin auch sehr gespannt, wenn jemand, ich glaube, das ist halt für Leute, die noch nichts Digitales haben und wirklich blank stehen, dann ist es auch definitiv was man sich anschauen könnte.
Und was man halt natürlich sagen muss, und vielleicht ist ja das auch das Argument aus der Obsidian-Ecke, also mein Notizbuch wird irgendwann geschreddert, normalerweise, wenn es mit Arbeit zu tun hat. Ja, wenn das voll ist und ich es nicht mehr brauche, ich heb mir die nicht auf. Und dann geht natürlich theoretisch Wissen verloren. Da das aber eigentlich alles abgeschlossene Aufgaben sind, wüsste ich nicht, wofür ich es noch brauche.
Ja, also ich habe da, ich benutze es dann manchmal auch um Talks halt mitzuschreiben und sowas. Aber
Ja gut,
das,
dann, ja.
ja gut, aber das mache ich also, ich mache dann meistens auch ein Foto davon und dann verpacke ich das meistens in Blogpost. Also irgendwie in digitaler Form habe ich das dann auch irgendwie dann.
Ja, die Arbeit mache ich mir auch lieber. Also ich habe auch gerade überlegt, wie ich das bei Talks und so gemacht habe. Und wenn ich dann, ich sag mal, dann finde ich es auch besser, mir die handschriftlich die Notizen zu machen. Ja.
Du kannst auch dann schön eine Linie zeichnen und dann Kästchen hier machen. Also ich brauche das dann, ja.
Was ich sehr cool finde bei Obsidian ist die Excalibur-Integration, weil ich Excalibur super gut finde als Tool. Und da kannst du halt dann schnell einen Excalibur in deine Grafik reinziehen und dann auch, wenn ich es richtig gesehen habe, auch da drin bearbeiten.
Okay, das ist
Ne?
natürlich sehr.
Aber ich meine, auf der anderen Seite, ich kann auch einen Browser aufmachen, mir meine Grafik zusammenklicken und die dann mit den Informationen auf der Festplatte speichern. Und die dann in Joplin oder welchem Tool auch immer ich verwende, reinziehen.
Wie gesagt, ich würde es nicht abtun, das passt halt für mich gerade nicht, aber das liegt einfach daran, dass ich was Digitales schon gefunden habe und bei dir höre ich das genauso raus. Aber ich bin, wenn einer von den Hörern Obsidian benutzt und Hardcore-User ist, dann gerne bei uns melden. Vielleicht haben wir irgendwas vergessen. Und aber ich würde das, wenn jemand mich fragen würde, dass er anfangen würde, was Notizen zu machen in der digitalen Welt, dann würde ich das zumindest mal auf die Liste tun, dass man sich mal anschauen sollte.
Ja, vielleicht kriegt es auch bei mir nochmal eine Chance, weil ich sag mal, dieses persönliche Wiki, das du jetzt hast, das habe ich ja jetzt nicht, ne?
Mhm.
Vielleicht muss ich mich da doch mal reinfuchsen. Dann würde ich wieder drüber berichten.
Okay, wunderbar. So, das war's heute mit Themen. Dann, bevor unsere aller Lieblingsspalte kommt, ich glaube manchmal, wir machen den Podcast nur wegen der Konsumspalte. haben wir noch einen Termin für den Dezember zu veröffentlichen. Und zwar die Cyberland macht eine Ladies Night Newcomer am 7.12. eine Remote-Veranstaltung. Und da geben wir weiblichen Speaker die Möglichkeit, halt ihren ersten Talk zu halten. Und es sind auch Plätze frei, das heißt, wenn euch das noch nicht so stressig ist Ende September, dann meldet sich bei uns, dann nehmen wir euch gerne auf. Und das Programm sieht so aus, dass wir euch, wenn ihr wollt, einen Mint-Mentoren beiseite stellen, euch helfen beim Abstract-Schreiben, Themenfindung. Wenn ihr Fragen habt, also einfach diesen ganzen Prozess eines Talks halt zu begleiten. Und dann halt bei Fragen halt mit Antworten parat stehen.
Ja.
Gut. Kann sein, dass diese Folge noch vor unserem Review als Hörertreff am 30.09. Veröffentlicht wird. Also wenn ihr das vor dem 30.09. hört, dann habt ihr die Gelegenheit, einen Discord benutzen, Hörertreffen zu machen. Wir nennen das Ready for Review Review. Ist aber eigentlich ein Hörertreff. Ab 19 Uhr im Discord. Und wenn ihr uns was ihr wollt. Wenn ihr aber stumm seid, dann würden wir einfach platt die Folgen ab 28 durchgehen.
Genau, nochmal nachsprechen. Genau. Aber vertauscht.
Genau. Ja, so sieht's aus.
Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr vorbeikommt. Und nach dem Hörertreff ist vor dem Hörertreff wahrscheinlich teilen wir sonst, wenn ihr jetzt nach dem 30.09. seid, bei Twitter oder Mastodon schon den nächsten Termin, wo ihr euch gerne anmelden könnt und wo ihr in unsere schöne, kleine, gemütliche Community kommen könnt.
Genau. Also ich kann jetzt schon sagen, es wird wahrscheinlich ein Advents-Hörertreffen sein, ne?
Oh! Wer konnte damit rechnen?
Ja, genau. Ja, Sandra kann in die Zukunft schauen.
Abgefahren. Ja.
Ja. So, und da kommen wir zu unserer allerliebsten Lieblingsspalte.
Die da heißt Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops.
Und ich glaube, diesmal habe ich die Konsumspalte wieder gut im Griff.
Na, es ist nein. Also ich würde sagen, es ist mindestens unentschieden.
Mindestens unentschieden.
Also bei dreien kann ich mitreden.
Ja, aber hier geht es nicht darum, wer mitreden kann, sondern wer die Karten erstellt hat.
Dir gebe ich nochmal Comics hier. Ja.
Aber du genießt es gerade, dass deine Comics haben.
Ja, ich habe natürlich, sagen wir mal, ich habe die Comics ja dann, sagen wir mal, alle oder oft schon ein bisschen früher gelesen. Da muss ich mich immer wieder zurückerinnern, was das denn damals eigentlich da drin war und wie ich es fand.
Ja. Aber dann weißt du halt, wenn du es vergessen hast, dann ist es halt...
Da fehlt das persönliche Wiki, wo ich dann meine Zusammenfassung geschrieben habe.
Oh, naja.
Ja, okay, aber kommen wir erstmal zu Brettspielen und dazu einem absoluten Klassiker.
Ja, also der Klassiker schlechthin, wo wurde bei uns im Haushalt wiederentdeckt? Das verrückte Labyrinth. Und ich habe sogar eine Fassung von 85 bekommen.
Nicht schlecht.
Recht gut erhalten. Und da habe ich mit meiner Oma gespielt und die war Feuer und Flamme. Also das wurde hier einen ganzen Sonntag durchgezockt. Und die war total begeistert, dass sie das verrückte Labyrinth auch alleine spielen kann.
Ja, stimmt, kann man, ja.
Ja. Ja. Und ja, also ich würde mal sagen, auch wenn der 85, ja schon fast 30, 40, fast 40 Jahre, ne?
Ja.
auf dem Puckel hat. Ich fand, dass er es gut gealtert.
Ja, wenn du das so sagst, bekomme ich auch schon wieder Bock drauf. Also vielleicht. Ja.
Also wir haben das hier, ja, es ist kein nichts Neues, aber wenn ihr irgendwo mal das bei euch noch im Keller noch das verrückte Labyrinth habt, es lohnt sich immer auszupacken.
Ja, und du hast es günstig bei eBay geschossen, oder?
Ja, ich war wieder so in Schnapperlaune. Und ich habe das, glaube ich, jetzt für 5 Euro, ja, 5 Euro habe ich das geschossen.
Cool.
Und das war für, also für das Alter war das echt gut erhalten.
Ja.
Roch so wie so eine alte Bibliothek, aber
Das gehört dazu, das muss so.
das gehört dazu, genau. Ja.
Ja. Und da so einen anderen Klassiker ausgepackt.
Genau, und zwar Phase 10. Ich letzte Zeit spiele ich öfters mit Oma ein bisschen so ein bisschen Brettspieler. Und ich habe ihr Phase 10 gezeigt, war auch Feuer und Flamme. Und ich glaube, bei Phase 10 müssen wir, glaube ich, erklären wieder, worum es geht, ne? Wo das eigentlich auch ein Klassiker ist, ne?
Ich würde sagen, es ist auch ein, also ist schon ein bisschen älter. Also würde ich jetzt
Okay.
sagen, kann man kennen.
Okay. Egal, ist halt ein Kartenspiel und das ist halt so, du musst halt durch 10 Phasen gehen, wo du halt deine Handkarten in bestimmten Mustern halt auslegen musst und du kommst erst in die nächste Phase, wenn du halt die Phase halt gespielt hast. Und das heißt, du hast 10 Handkarten, musst halt eine Karte vom Nachziehstapel ziehen und dann halt auf den Ablagestapel eine Karte halt ablegen, sodass du immer auf 10 Handkarten hast. Und dann musst du versuchen, halt rauszukommen, indem du halt das Muster halt legst, was die jeweilige Phase dir vorgibt. Und dann, wenn du die Phase gelegt hast, durch geschicktes halt Anlegen deine Karten halt runterspielen.
Genau, bis du keine mehr hast, ja.
Genau. Genau, und dann wäre halt wie bei Mau Mau, der Uno die Handkarten nicht mehr hat, der hat dann die Runde gewonnen. Alle anderen kriegen halt Minuspunkte. Und das Spiel ist zu Ende, wenn einer halt die Phase 10 durchgespielt hat und der Sieger ist halt, wer alle 10 Phasen durchgespielt hat und die wenigsten Minuspunkte hat.
Genau, ja.
Ja. Ich habe das Glück, noch die alte Fassung von Ravensburger zu haben. Da habe ich mir sagen lassen und später ausprobiert, dass die Karten halt besser sind. Ich habe meine Oma jetzt, weil sie auf Reisen geht, habe ich gesehen, dass bei einem Drogeriehändler das günstig so ein kleines Paket gab von diesmal war das von Mattel, das bei Oma geholt und die Karten sind halt anders und was mir dann gefehlt hat, war Wertungsbögen. Aber da habe ich zum Glück eine Kopievorlage im Internet gefunden, sodass man das halt erweitern kann.
Ja gut, Wertung schreiben wir immer auf irgendein Blatt Papier.
Ach so, okay.
Aber ich finde die Karten von Mattel, das ist eine Frechheit. Also das ist richtig schlechte Qualität verglichen mit denen, die vorher sind. Weil wir haben das von Mattel und wir ärgern uns jedes Mal, wenn wir damit spielen, weil die halt langsam schon Spuren bekommen. Und einfach durch häufiges Spielen. Und ich bin jetzt hingegangen und habe bei eBay auch die alte Variante nochmal gekauft, weil wenn du die regulär irgendwo versuchst zu kaufen, ist die jenseits von Gut und Böse von den Preisen her. Und ich habe das für irgendwas zwischen 10 und 12 € bei eBay geklickt.
Das ist aber
Und
auch schon viel, weil ich glaube, das neue von Mattel kostet irgendwie 8 Euro oder so, ne?
ja, es war mir es aber voll wert. Also es war echt so kein Nachdenken. Ich habe gedacht, ach ja, in der Preisklasse. Und ja, es ist bespielt, also ist jetzt auch nicht nagelneu, aber ich fand's okay und dafür wieder vernünftige Karten, das war es mir wert.
Okay, ja.
Ja.
Ja, das ist nicht zu unterschätzen, vernünftige Karten.
Ja, vor allem, wenn du es häufig spielst. Also du verlierst halt das, also wenn die Karten abgenutzt sind, mit der Zeit wird das halt sonst doof. Also ein anderes
Ja.
Spiel, was wir so gespielt haben, war Exploding Kittens, wo ich dann irgendwann Hüllen für die Karten kaufen musste. Weil es halt nachteilig ist, wenn du gewisse Karten erkennen kannst von
Ja,
außen.
ja.
Und danach konnte man es wieder spielen.
Na, okay. Ja, interessant. Ja, aber ich würde beide Spiele so als große Klassiker ansehen. Das sind auch so Spiele, die so wunderbar für zwischendurch sind, ne? Die Regeln sind schnell erklärt. Und man kann loslegen. Also es ist kein stundenlang Regeln wälzen angesagt.
Ja.
Ja.
Aber du hast auch Comics gelesen.
Ja, und zwar, ich habe Umbrella Academy Band 1 durchgelesen. Und vorher kennt ihr Umbrella Academy durch die Netflix-Serie. Und die fand ich eigentlich ganz cool. Und da, wo ich dann gesehen habe, dass in Daniels Comic-Schatzkiste auch Umbrella Academy drin, war ich sehr gespannt drauf. Und ich muss sagen, mega Comic. Und ich finde, dagegen ist die Netflix-Serie echt mau. Ja. Also von der Story her. Und ich will auch nicht so viel spoilern, wie das so. Die Serie ist an den Comics angelehnt, aber Betonung auf angelehnt. Ich finde, die Charaktere sind viel vielschichtiger, facettenreicher im Comic als in der Serie. Und ich bin sogar der Meinung, dass manche Charaktere in der Serie falsch wiedergegeben werden.
Also da wurden halt Charaktere geändert, doch, kann man sagen.
Ja. Und Beispiel Nummer 1 wird in der Serie so ein bisschen so dümmlich dargestellt. Mhm. Finde ich aber im Comic ist das ja überhaupt nicht. Also das ist schon, es ist kein dummer Mensch. Also es ist nicht so dümmlich, wie er halt in der Serie halt dargestellt wird.
Ja.
Und Nummer 7 ist nicht so, also in der Serie wird sie so ein bisschen wehleidig, nach der Vorgeschichte auch begründbar. Aber im Comic kommen sie mir zumindest nicht so wehleidig rüber. Und ist auch, finde ich, bösartiger als in der Serie dargestellt.
Ja, und was man halt auch sagen muss, ist, der Comic läuft eine komplett andere Richtung. Während man bei Band 1 und der ersten Staffel noch Parallelen sieht, geht es danach doch in andere Richtung.
Okay, Band 2 und Band 3 habe ich noch nicht gelesen. Aber ich habe jetzt nur das Vorwort von Band 2 und 3 gelesen. Also ich glaube, der Rahmen ist immer noch gleich bei den Serien zum Comic. Aber alleine schon das Ende bei Band 1 ja ganz anders ist als in der Serie, kann ich mir gut vorstellen, dass das halt eine andere Wendung halt nimmt.
Ja.
Aber habe ich noch vor mir. Deswegen kann ich das so nicht sagen. Auf jeden Fall, das war so meine überraschende Entdeckung diese Woche. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch die Serie noch gucken möchte.
Ja, das ist halt ein Unterschied.
Ja.
Ja. Und ich habe ja was gelesen. Ich habe ja im Konsum schon gesagt, ich habe vom guten Mazda den ersten Band vom Berserker-Comic bekommen, der so ein bisschen durch die Medien oder meine Bubble gegangen ist, weil er halt von Keanu Reeves geschrieben wurde. Und da war ich super neugierig drauf und habe mich riesig gefreut, als er jetzt da war. Deshalb habe ich ihn auch gleich heute Morgen dann gelesen. Und ja, worum geht es? Also der Hauptcharakter, der sehr, 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 sehr ähnlich dem Keanu Reeves sieht, ist quasi eine Figur, die unsterblich ist.
Oh.
Und ich sag mal, im ersten Band es fließt viel Blut, weil er arbeitet für die Regierung. Weil die gerne zwei Sachen wollen. Also sie wollen seine Hilfe für ihre Missionen und alles. Und sie versprechen ihm dafür, dabei ihm zu helfen, dass er sterben kann. Und parallel haben sie auch Interesse an seiner DNA und allem, weil sie das gerne reproduzieren würden, was er da ist, damit sie noch mehr von der Art haben. Genau, und in dem ersten Band wird so ein bisschen die Hintergrundgeschichte angefangen zu erzählen und so das Setting für weitere Bände gemacht. Das war sehr gut, sehr interessant, ein schöner Cliffhanger am Ende. Jetzt muss ich mir wirklich mal mich um den zweiten Band bemühen. Und das habe ich sehr, sehr genossen. Also vielen lieben Dank und ja, ich glaube, könnte dir auch gefallen.
Ach, wunderbar. Ich hoffe, dass du es mir in die nächste Schatzkiste reinlegst.
Ja.
Mann. Wenn du sagst unsterblich, dann muss ich mal gleich an Vampire denken und Highlander.
Da ist er anders. So? Nee, also der ist, also warum der genau unsterblich ist, das, also es wird nur so ein bisschen angerissen, es wird da noch nicht erklärt.
Okay.
Und also die Erklärung, die da ist, ist noch nicht aus. Die reicht mir noch nicht. Und dazu kommt halt, dass er ein Berserker ist. Das heißt, im Kampf verliert er so ein bisschen die Kontrolle und dafür entwickelt er übermenschliche Kräfte. Aber er kann halt auch wenn er will, nicht getötet werden.
Ah, okay. Das klingt so ein bisschen auch nach Highlander trifft Hulk.
Ja, so irgendwo dazwischen, ne? Ich weiß noch nicht, was bei dem passiert, wenn der Kopf ab ist, aber ja.
Ja. Ja, interessant. Ja, Mensch, da hast du ja trotz Umzugsstress hast du doch noch eine Gelegenheit, noch ein cooles Comic zwischendurch zu lesen.
Ja, also morgens immer so ein bisschen kann man sich mal die Zeit dafür nehmen und ja, das ist, man kann ja nicht den ganzen Tag Kisten packen. Genau, und da ich mich ja sehr darüber gefreut habe und heute in der Folge das noch besprechen wollte, weil das ist ja jetzt schon ein paar Wochen in der Zukunft,
ja,
habe ich das direkt nach oben auf den Lesestapel gepackt, damit ich das heute besprechen
wunderbar.
Kann.
Wunderbar. Ich kam leider noch nicht dazu, die Doku zu schauen, aber ich hoffe mal, dass ich da jetzt in der nächsten Folge was dazu erzählen kann.
Definitiv.
Und was in diesem Podcast gesagt wird, das wird auch wahr, haben wir ja gelernt.
Häufig.
Ja. So, sehr und das schön. War wieder so eine typische Folge, wo wir vorher gesagt haben, das Zauberwort, vielleicht reicht das ja für eine Stunde.
Ja.
Und jetzt sind wir doch wieder fast bei 2.
Haben wir gut gemacht. Und wir verabschieden uns jetzt quasi in eine kleine Herbstpause, würde ich es mal nennen, oder Spätsommerpause.
Ja. Für euch Zuhörer, hört ihr uns wieder in 2 Wochen.
Genau.
Wenn nichts dazwischen kommt.
Genau, wenn alles normal läuft in 2 Wochen, das wollen wir doch mal hoffen. Und dann ist schon Oktober. Spannend.
Ja, Mensch, das geht schnell, ne?
Ja.
Ja, und dann haben wir die Folge 33, feiern wir dann Geburtstag.
Stimmt, wir haben auch bald Geburtstag, ja.
Ja. Denn am 30.09.2020 ist unsere erste, die 0. Folge rausgekommen.
Ja, aber Geburtstag haben wir schon vorher.
Wegen der Aufnahme.
Genau, weil ich habe im Geburtstag drinstehen der 17.09.
Okay, gut. Dann ist es so. Also irgendwann im September haben wir Geburtstag.
Ja, genau. Genau, ja. Und ja. Anfang Oktober, am 1. Oktober, die liebe Sandra.
Ja. Das hört sich so an wie nach Gratulier mir, ne?
Nee, ich habe das auch gesagt. Ich habe das ja gesagt.
Ich weiß, aber...
Ja. Also gratuliert ihr bitte, ja?
Ja,
kann man sich ja mal eine Erinnerung einstellen. Kann jetzt ja nicht so schwer sein, ne?
Alles gut, alles gut.
Ihr könnt auch gerne schreiben, der Daniel hat mich gezwungen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Genau. Alles gut.
Also wenn die Folge rechtzeitig rauskommt, ja. Mal gucken. Könnte aber...
Wenn nicht, ist auch nicht
schlimm. Alles klar.
Alles klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß.
Ebenso.
Bleibt gesund.
Genau.
Und wir hören uns wieder.
Genau. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.